herzlich willkommen zu Folge 203 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute in der Aufnahme mit mir der Moritz.
Guten Abend.
Der Tim.
Hallo zusammen.
Und der Jan.
Hallo zusammen. Tim hat mir meine Ansage geklaut. Der sagt normalerweise erst, sagt immer guten Abend oder so. Oder einen schönen guten Abend.
Ja, ich wollte heute mal was anderes machen. Ich finde es schön, dass du bei deinen alten Traditionen bleibst.
Wahnsinn, ey. Heute es wird wild. Wild und lang.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir es geschafft haben, alle vier mal wieder in der Aufnahme zu sitzen. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Es ist ja generell auch ein bisschen her, dass wir überhaupt aufgenommen haben. Krankheiten, Länderspielpause, weitere Terminschwierigkeiten und so weiter. Du hast es gerade schon anklingen lassen, Jan. Deutet sich eine etwas längere Folge an. Also da ist ja schon jetzt ein bisschen was aufgelaufen. Wir müssen zwei Spiele besprechen und noch so einiges mehr. Ja, aber dann wollen wir, glaube ich, dann auch gar nicht mehr so viel Zeit verlieren und direkt reinstarten, oder? Weiß ich nicht, haben wir noch irgendwas vorher?
Nö, schön, dass ihr da seid. Sorry für die lange Pause. Genau, wir starten, glaube ich, am besten mit einem richtigen Gute-Laune-Thema. Und das ist die lange Verletztenliste wir befinden uns ja jetzt chronologisch quasi vor dem Kaiserslautern-Spiel und wie wir da reingegangen sind. Und ich würde sagen, damit fangen wir an.
Wir werden es aber nur kurz behandeln für alle, die sagen, oder?
Ne? Ja, genau, das wird alles nicht so lang, Leute.
Genau, also wir müssen auf jeden Fall vorher nochmal kurz auf das Kaiserslautern-Spiel schauen. Schon ja auch ein wichtiges Spiel für die Gesamtsituation gewesen. Und wie wir mittlerweile wissen, ist man da nicht mit der allerbesten Konstellation reingegangen vom Kader. Ich glaube, letztendlich standen 13 gesunde Profis zur Verfügung. Und speziell dann irgendwie in den Tagen vorher hagelte, ist ja dann in der Situation, die eh schon sehr, sehr angespannt war, quasi noch eine weitere Hiobs-Botschaft nach der anderen irgendwie rein. Am Ende, glaube ich, mussten wir dann auf Karim Afo, auf Giovanni Haag, auf Emma, auf Jastrzemski, auf Quarteng, auf Kwasik, auch auf Lundahl, Pecinovic, Rossmann, Sobotka und Vermey verzichten. Und was eben dabei, glaube ich, nochmal speziell ins Auge gefallen ist, dass halt sechsmal davon halt der Ausfallgrund muskuläre Probleme waren. Also bei Rossmann, bei Sobotka, bei Afo, Haag und Emma und speziell bei einigen davon, also bei Cello natürlich sowieso, aber auch bei Emma, bei Haag und bei Rossmann sind das ja auch einfach jetzt schon sehr, sehr langwierige Sachen. Und das hat, ich glaube, bei mir, aber wahrscheinlich auch bei uns allen dafür gesorgt, dass man wieder so richtige Flashbacks bekommen hat dazu, wie das eigentlich die letzten Jahre immer so abgelaufen ist. Meistens war das dann ja immer so eher November, so ungefähr die Zeit, wo das halt irgendwie so losging und wo der Kader aus dem letzten Loch gepfiffen hat und vor allen Dingen auch diese ganzen Muskelverletzungen auch traten. Aber scheinbar hat das eben nicht dafür gesorgt, dass halt irgendwie einige Dinge verändert wurden, ja gerade auch im medizinischen Stab letztes Jahr, dass wir da jetzt irgendwie besser durchkommen, denn wir stehen jetzt eben wieder vor demselben Problem.
Ja, und es ist, wir stehen aber auch vor demselben Problem, dass wir nicht sagen können, woran es liegt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, man kann das konstatieren, aber es ist halt fast müßig, und es ist wichtig, das zu konstatieren, aber es ist fast müßig, darüber zu diskutieren, weil uns die Diskussionsgrundlage völlig fehlt.
Ja. Wir wollen einfach hiermit die Verantwortlichen auffordern, daran was zu ändern.
Ich denke mir eher, also wenn als Lou, wir sprechen ja auch wie Lautern und so, als du so meinte, Flashbacks und November. Also ich hatte vor dem Spiel eher so ein, wann war das? Es war ja schon gutes Wetter gegen Pader, dieses legendäre Paderborn-Spiel, wo Uccino sich in unser aller Herzen gespielt hat. Ich hatte eher so ein Gefühl. Also ich hatte eher so das Gefühl, wenn wir so ein Spiel hinkriegen wie gegen Paderborn, dann kann das eine wichtige Initialzündung sein. Also man hat eh nicht so viel erwartet, wenn man bei dem Spiel, muss man sagen, gegen eine gut aufgestellte Lauterer Mannschaft, die Fortuna ja jetzt nicht übrigens mit den größten Rosen durch die Gegend laufend im Jahr 2025. Und ich hatte eher so darauf gehofft, tatsächlich vielleicht wird es halt so eine Art, nicht Befreiungsschlag, aber geht so eine Richtung. Es wird irgendwie ein überraschendes Spiel, wo die Fortuna sich reinbeißt, reinkämpft und irgendwo man sieht, dass diese Mannschaft halt ja, lebt. Das ist sehr hart ausgedrückt. Und deshalb war für mich auch diese erste Halbzeit so krass niederschmetternd, weil davon war in der ersten Halbzeit gar nichts zu sehen. Und das ist jetzt mein sehr
Wobei ich da jetzt
schneller.
nochmal sagen würde,
Ja.
ja, also wobei ich da jetzt nochmal sagen würde, im Nachhinein, also das war auch irgendwie so das, was ich irgendwie eigentlich in meinem Kopf hatte. Und dann ist mir halt eigentlich bei der Durchsicht meiner Unterlagen, meiner Mitschriften halt aufgefallen, dass Fortuna eigentlich bis zum 1 zu 0 sogar gut war und eigentlich auch besser war, dass Lautern keine einzige Chance hatte, bis irgendwie 20 Sekunden, bevor man das 1 zu 0
Das
bekommt.
stimmt,
Also
ja.
da habe ich hier echt noch stehen, guter Start, viel Ballbesitz, was, wenn man sich irgendwie auch die Aufstellung nochmal anguckt, eigentlich absolut aberwitzig ist, ne? Also man geht halt wieder auf die Dreierkette, da habe ich ja schon komplett aufgestöhnt. Also wenn man sich die Punktausbeute mit der Dreierkette anguckt und vor allem, wie man damit eben auch aufgetreten ist diese Saison, ist das wirklich absolut verheerend. Also mir hat das ganz gut gefallen, dass man dann Lundahl, den man wirklich irgendwie zusammengeflickt bekommen hat, genau wie Hoffmann, der da, glaube ich, auch ziemlich auf die Zähne gebissen hat, dass man den jetzt mal auf links gestellt hat und Haier dann irgendwie rechts gespielt hat. Also beides, glaube ich, keine Schienenspiele, aber sollte man zumindest irgendwie rechts, glaube ich, so die Idee, dass man da halt irgendwie ein bisschen Gefährlichkeit irgendwie entwickeln konnte. Und ja, dass Fortuna dann halt wirklich es geschafft hat, mit dieser schon irgendwie etwas verqueren Aufstellung, wie mit, weiß ich nicht, Danny Schmidt und ja, eben in diesem 3-4-2-1, dass man es da geschafft hat, Lautern halt die erste Viertelstunde eigentlich zu beherrschen. Das
Ja.
hat mich ziemlich kalt erwischt. Allerdings hat Lautner dann irgendwie diese eine Riesenchance durch Ache in der 14. Minute. Es gibt dann, glaube ich, danach Abstoß. Man verliert halt im Abstoß den Ball vorne und ja, kassiert halt eben das 1 zu 0. Kassiert außerdem noch eine gelbe Karte, was dann, glaube ich, die fünfte gelbe für Johannesson war. Ich glaube, 3 Minuten später sieht dann mit Zimbo auch der andere Spieler auf der Doppel-6 die fünfte gelbe Karte. Das heißt, die beiden fallen fürs nächste Spiel schon mal sicher aus und du musst halt dieses Spiel am Betzenberg halt für 70 Minuten und wo du ja auch nun weißt, dass du halt eigentlich nicht wechseln kannst auf dieser Position mit zwei vorbelasteten Sechsern angehen. Das sind wirklich keine guten Vorzeichen. Und genau wie du es gesagt hast, Jan, da ist es halt wirklich wie abgerissen. Und Fortuna ja, zeigt dann ab da wahrscheinlich die schlechteste oder eine der schlechtesten Halbzeiten dieser Saison. Da ist einfach gar nichts zu sehen.
Was halt überrascht ist, dass es in der zweiten Halbzeit einfach besser wurde und auch zum Teil viel besser wurde, was einem ja so ein bisschen Hoffnung machen kann, allerdings verliert man das Spiel dann trotzdem 3 zu 1. Und deshalb fällt es mir jetzt
Passiert
auch,
das
wir wollen
da?
ja nicht ins Detail gehen, aber schwer, das halt irgendwie in einem großen Ganzen einzuordnen.
Ja, weil wirklich auch nicht so richtig klar zu sehen war, was jetzt da in der Halbzeit speziell passiert ist, ne? Also man kommt aus der Halbzeit, es wird nicht personell gewechselt, werden wahrscheinlich ein paar kleine Anpassungen vorgenommen, aber man ist dann halt total überlegen, dass man dann in der 60. den Ausgleich macht, nach einer Schinterecke, kann dann halt Oberdorf, nach einer Verlängerung von Siebert irgendwie das Tor machen, ist absolut verdient, das hat man sich halt vorher eigentlich schon erarbeitet und ja, ist dann eigentlich auch die gesamte zweite Halbzeit lang relativ überlegen, aber reißt es sich dann halt selber irgendwie ein, ne? Und was es halt, glaube ich, so wirklich bitter macht, ist halt dann die Art und Weise, wie dann halt dann in der, weiß ich, was ist es hier, 73. Minute habe ich mir aufgeschrieben, dann der 2 zu 1 Führungstreffer der Lauterner fällt. Ich habe in einem Moment halt irgendwie kurz auch was auf meinem Blatt hier aufgeschrieben. Fortuna hat den Ball irgendwie an der Mittellinie in so einer Aufbausituation und ich schreibe, glaube ich, zwei Worte auf und sehe dann halt nur, wie der Ball halt mutterseelenallein, ohne dass da irgendwelche Spieler in der Nähe sind, halt zur Ecke ins Auskullert. Weil einfach, ja, wie ich dann in der Wiederholung gesehen habe, Oberdorf diesen krassen Fehler halt irgendwie ja, diesen krassen Fehler begeht halt irgendwie und ohne besonders viel Gegnerdruck zu haben, diese Ecke halt herschenkt und du weißt in dem Augenblick eigentlich, boah, du darfst Lautern und gerade Ragnar Ache halt nicht diese diese Flanke, die halt an der Ecke ist, mit so einer Kopfballchance halt einfach geben. Ich glaube, die meisten Fortuna-Fans haben es, glaube ich, in dem Augenblick kommen sehen, was dann halt auch passiert. Und danach ist Fortuna halt eigentlich noch mal ein Stück besser, was irgendwie auch daran liegt, dass Lautern merkwürdig passiv ist. Also ganz selten so ein seltsames Spiel gesehen. Lautern ist überhaupt nicht gut, die wechseln aber auch nicht. Und Fortuna ist da komplett überlegen. Van Brederode hat immer super viel Platz im Halbraum zum Beispiel, kann da immer mal wieder riesige Chancen kreieren. Vor allen Dingen die eine Chance auf Jonan Niemetz in der 80. Minute, wo er dann aus ganz, ganz kurzer Distanz schon das halbe Tor offen hat. So, die muss halt reingehen. Das hätte wirklich nochmal Fortuna da irgendwie belohnen können. Man schafft es nicht und kassiert dann ganz am Ende eben noch das 3:1, weil Zimbo auch in so einer Aufbausituation im Dribbel den Ball verliert. Und ja, und dann verliert man halt eben dieses Spiel trotz dieser unglaublich schlechten Leistung in der ersten Halbzeit dann eigentlich unverdient.
Ja, es klingt ja so ein bisschen so, ich meine, das hatten wir ja schon auch Spiele vorher noch und werden wir sicherlich gleich auch noch drauf kommen, dass das Spiel bis auf diese unerklärlichen, 30 Minuten dann doch auch daran quasi verloren gegangen ist, dass man dann doch wieder nicht effizient genug war. Und das hatten wir ja letztens schon mal als ein relativ neues Problem der Fortuna quasi aufgetan. Und eigentlich spräche das ja dafür, dass die Fortuna sich spielerisch durchaus verbessert hat, wenn man wieder in Situationen kommt, die man dann völlig ineffizient liegen lässt. Vielleicht ist das ja schon der Aufwärtstrend.
Ehrlicherweise, ich muss da auch Lou ein bisschen widersprechen. Ich finde, dass die Fortuna das Spiel verdient verloren. Also wenn du so schlecht einfach in dieser Phase, wo du so schlecht bist, spielst, da kannst du einfach 3-0 stehen. Und dann kommst du nicht wieder zurück. Und da kann man sagen,
klar. Das ist, glaube ich, das, was ich mit dem seltsam meine. Ne? Also man hat völlig verdient verloren, weil so wie die gespielt haben, können die auch 4-0 zurückliegen zur Halbzeit. Ja. Aber Lautern hat das auch nicht verdient gewonnen. Und
ja, genau, aber wir sind ja, also da würde ich sagen, da muss man halt von der Aber wir müssen ja die Fortuna-Leistungen da bewerten und versuchen ja so ein bisschen das einzuordnen in so eine, ist so eine Tendenz zu erkennen. Und klar, ey, bei den ganzen Ausfällen ist das natürlich alles, kannst du sagen, ja, es ist einfach nicht so aussagekräftig. Aber das haben wir alles schon mal gesehen, ne? Also diese völlige eben dieses nicht mehr aufbauen können, dieses sich in sich zusammenfallen in dieser ersten Halbzeit, das wird halt einfach diese Fortuna, glaube ich, auch nicht mehr los, weil wir es jetzt schon so häufig gesehen haben. Und da klar, die zweite Halbzeit, da kann man natürlich sagen, na, war gut, aber da macht Lautern halt Fehler, lässt viel zu viel Platz, du hast es ja genau beschrieben, Lou, und da macht die Fortuna vielleicht die Tore nicht, das mag sein, aber
ich glaube, mein Fazit war eher, wie unglaublich schlecht Kaiserslautern ist, weil deswegen, glaube ich, war Fortuna so gut und deshalb, dass wir halt diese Saison zweimal gegen Kaiserslautern verloren haben, die beide Male eigentlich sehr, sehr schlecht waren und sehr deutlich gezeigt haben, wie schlecht sie sind. Das ist richtig, richtig bitter und gerade auch mit Blick auf die Tabelle.
Das wäre jetzt auch nochmal
richtig bitter.
Tatsächlich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe doch tatsächlich häufiger Lautern-Spiele, zumindest in Teilen immer gesehen und ich glaube wirklich, dass die spielen nicht besonders gut. Es ist keine sehr gute Fußballmannschaft. Die haben halt Ragnar Affe, die haben Malon Ritter, dem halt hin und wieder mal so einen Glücksschuss da gelingt. Aber es ist ein furchtbarer Fußball, der da gespielt wird. Es ist ein, ja. Also ich glaube, Lautern ist keine sehr gute Fußballmannschaft.
Vielleicht ist sie halt besser als die Fortuna und das ist halt auch reicht halt.
Sie machen halt was aus den Möglichkeiten, die sie haben, ne? Also vielleicht, keine Ahnung, ob, wenn man da jetzt die feine Klinge einführen will mit dem Spielermaterial, ob das dann unbedingt mehr Punkte bedeutet. Und man muss ja auch sehen, irgendwie die Phase am Anfang der Saison, wo Fortuna viele Punkte eingesammelt hat, waren das eher auch dreckige Punkte. Also ich meine, klar, ich traue den Lautern dann bei dem, was ich in dieser Saison von denen gesehen habe, auch den Aufstieg nicht zu. Aber darüber müssen wir ja auch nicht diskutieren. Wir sind ja kein Kaiserslautern-Podcast.
Ja. Vielleicht werden wir es ja noch. Oder wir wechseln zum FC Schalke 04. Weiß ich nicht genau. Diese Kaderveränderungen. Wir werden ein Marlon-Ritter-Podcast.
Ja. Der heißt dann Rasenallergie oder so.
Können wir ja noch uns einige kreative Sachen überlegen.
Da gehen uns die Karlauer, glaube ich, nicht so schnell aus.
Fremdschämfaktor. Ja, also
was ich auf jeden Fall krass fand, war, glaube ich, so das Ausmaß an Niedergeschlagenheit, die ich dann irgendwie danach in den sozialen Medien in der Fortuna-Bubble wahrgenommen habe. Also man darf natürlich da immer, glaube ich, die sozialen Medien nicht unbedingt als Gradmesser für die allgemeine Stimmung nehmen. Aber ich glaube, an dem Tag war das dann doch irgendwie sehr, sehr deutlich, dass sich viele, wie alle, ja irgendwie erhofft hatten, das, was du angesprochen hattest, Jan, dass man da halt irgendwie nochmal so eine Paderborn-Leistung wiederholen kann. Aber mit diesem Spiel schien dann eigentlich der Deckel dann auch endgültig drauf auf der Saison.
War halt dann jetzt auch ein direkter Konkurrent, die berühmten 6-Punkte-Spiele, wo man irgendwie plötzlich, man hätte, glaube ich, sogar vorbeiziehen können an Lautern oder gleichziehen können mit Lautern und so. Und das ist dann natürlich in dem Moment, fühlt sich das dann mal so an, als wäre jetzt aber wirklich, wirklich die Saison vorbei.
Ja, aber für mich ist ja schon seit ein paar Monaten vorbei, von daher war ich nicht so überrascht.
Ich glaube, sich das Tim-Mindset anzueignen, das hilft einfach.
Also und dann aber auch hin und wieder mal im Podcast kurz so ketzerische Fragen stellen. Naja, was macht ihr denn, wenn die jetzt gewinnen gegen
die Ja, genau. So.
Dann, ja, das wäre oben dran.
Also ich kann wirklich nur noch positiv überrascht werden diese Saison, weil keine Ahnung. Die stehen ja auf dem Tabellenplatz, wo ich sie vor der Saison gesehen habe, aber die spielen grauenhafteren Fußball, als ich erwartet hatte.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir jetzt gleich über Münster reden, ob Fortuna dich da positiv hat überraschen können in Teilen. Weil wir müssen ja zum Glück nicht nur über das Kaiserslautern-Spiel sprechen, sondern können eben auch über das jüngste Spiel sprechen, dass die Fortuna mit 1-0 gegen Preußen Münster gewonnen hat. Es war mal wieder ein Fortuna für alle Spiel. Ich glaube, wir würden euch jetzt gerne natürlich irgendwie auch nochmal so den kleinen Bericht aus dem Stadion geben, aber leider konnte niemand von uns im Stadion sein. Deswegen können wir da, glaube ich, relativ wenig zu sagen. Aber die Stimmung muss ja ziemlich gut gewesen sein von dem, was man so gehört hat, von dem auch, was, weiß ich nicht, zum Beispiel der Trainer hinterher gesagt hat und kam letztendlich dann auch am Bildschirm so rüber, als ob das wirklich mal irgendwie mal ein gelungenes Gesamterlebnis gewesen ist. Dann kann man, glaube ich, noch mal kurz einen Satz dazu verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass das Preußen Münster das ja nicht so sehr angenommen hat mit den Gedanken von Fortuna für alle, sondern die, glaube ich, dann noch mal 5 Euro
extra das ist so krass.
Gebühr halt den eigenen Fans abgezogen hat. Also,
die Begründung ist auch so geil, ne?
Asozial einfach.
Weil die für bei irgendeinem anderen Spiel extra Busse, weil irgendein Zug ausgefallen ist oder so, die extra Busse zur Verfügung stellen mussten. Und dann konnte man sich das jetzt so rum reinholen.
Ja, also würde ich einfach auch sagen, ich glaube, das nächste Münster-Spiel wird es auf jeden Fall erst geben, wenn alle 34 Spiele umsonst sind. Vorher würde ich, glaube ich, Münster da in alle Ewigkeit mal außen vor lassen.
Ich finde es aber interessant, das hat aber, glaube ich, einen interessanten Hintergrund, weil das halt Vereine auf Auswärtskarten halt was aufschlagen und halt noch so einen Verwaltungsaufwand, den sie ja haben, das ist halt eigentlich Standard, ne? Und dass Fortuna für alle jetzt diese Vereine aber in Zugzwang setzt, weil die weil vielleicht diese 3-4 Euro, die du normalerweise draufschlägst, die fallen halt den Fans vielleicht nicht immer sofort auf, aber jetzt fallen sie halt schon auf, ne? Und dann ist halt, glaube ich, schon, das ist, ich glaube, es ist wert zu beobachten,
ja. Weißt du das denn, Jan, ob bei den anderen Vereinen, bei den Auswärtsvereinen, auch die Vereine selbst dann auf die Verwaltungsgebühren verzichtet haben?
Das weiß ich nicht.
Nein.
Ist aber, das hat man zumindest nicht gehört, ne? Muss man ja mal. Es kann schon sein, dass die halt dann gesagt haben, ja, wir können jetzt diese 6 Euro, die wir normalerweise dafür nehmen oder was weiß ich, ne? Ist aber jetzt eine ausgedachte Summe. Können wir nicht draufschlagen, weil die Leute halt jetzt wissen,
dass es dann wissen wir viel, wie viel wir an Verwaltung.
Ja, ja, aber wir uns
also da ich glaube, in meiner Vorstellung, ja, genau. In meiner Vorstellung war das so eine. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass du, wenn du dann als vom gegnerischen, vom Auswärtsverein für Fortuna für alle bist, dann nimmst du trotzdem deine 1,15 pro Karte oder wie viel das auch immer ist, was da an Verwaltungsgebühren ja immer irgendwie mit draufkommen. Und diese 5 Euro waren ja ganz eindeutig dann nicht mehr irgendwie, ja, kostet halt, wenn wir hier Verwaltungskräfte bezahlen, sondern
ja, aber das
wir
ist
nehmen
nie.
Jetzt mal das Geld.
Aber das ist ja. Es nie. Sondern die nehmen immer nur also wo ich das sehe, eine höhere Gebühr, die nicht den Verwaltungsaufwand allein, also ne, die Arbeitsstunden der Person, die das, was ja auch stimmt, das hat natürlich einen Mehraufwand für die Vereine. Man muss das ja auch nicht irgendwie. Genau, es ist ja auch okay vielleicht, aber da geht, glaube ich, dann normalerweise auch ein Verein mit einem Plus raus aus sowas. Was ja auch okay sein kann, ja. Also sonst geht die Kohle halt komplett in den Heimverein. Aber das finde ich jetzt schon mindestens interessant, dass das so passiert ist. Es ist auch egal, wie. Ja.
Zu beobachten bei den nächsten Fortuna für alle Spiele.
Aber ja. Du hast natürlich auch recht, wenn du dann 6.000 Auswärtstickets oder 5.000 Auswärtstickets gratis auch eben an deine Fans geben musst, dann hast du wahrscheinlich auch einen kleinen Verlust und ja, einen kleinen Zugzwang, da jetzt nicht einen Euro draufzulegen oder zwei, um die Verwaltungskosten, die das verursacht, auch wieder reinzubekommen.
Ich meine, was Fortuna so quasi für einen gewaltigen ökonomischen Druck ausübt auf diverse Vereine.
Ja. Sozialen und ökonomischen Druck.
Ja. Weil sie Verwaltungskosten in die Höhe schnellen durch Fortuna für alle.
Ja. Ja, wirklich auf jeden Fall nochmal ein interessanter kleines Detail und für die Zukunft wirklich zu beobachten. Ja, nicht nur auf andere Vereine übt die Fortuna massiven ökonomischen Druck aus, sondern eben auch auf die eigenen Fans, indem man an vielen Stellen dann doch ziemlich gefeiertes Sondertrikot rausbringt, mit dem die Fortuna dann auch gespielt hat gegen Münster. Ein Trikot im japanischen Stil. Und da würde mich jetzt besonders nochmal von euch interessieren, wie euch das denn gefallen hat. Also ich habe da eigentlich fast nur positive Kommentare zugesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen underwhelmed. Also ich glaube, da ist ziemlich, ziemlich viel Potenzial liegen geblieben. Da wäre noch viel, viel mehr möglich gewesen.
Wow.
Ich glaube, ich bin dem Thema generell einfach eher so ein bisschen gleichgültig gegenüber. Ich finde das Trikot ganz schön. Ich finde es schöner als andere Sondertrikots.
Ja.
Aber ich glaube, im Endeffekt ist es mir wurscht. Und ich finde es eines der schöneren und hat ja viel Absatz gefunden. Also sicherlich auch was in die Kasse gespült. Deswegen, das Logo ist rot-weiß. Alles in Ordnung.
Aber das sind, Moment, ich habe das. Also ich bin ja da bei Moritz eigentlich. Ich habe das jetzt auch nicht total intensiv verfolgt. Ist immer gut, wenn man so ein Segment macht und dann die Leute, die darüber reden, sagen, ja, also eigentlich habe ich da überhaupt keine Meinung zu und nicht interessiert. Aber das sind ja zwei verschiedene, oder? Bin ich da doof?
Ja, es sind ein schwarzes und ein blaues haben die rausgebracht.
Aber tragen sie auch beide? Werden sie beide tragen?
Das haben sie noch. Ja, also die haben jetzt in dem Spiel haben die schwarzen getragen. Und das Blaue wurde von Florian Kastmeier getragen. Ob das Blaue nochmal von der gesamten Mannschaft getragen wird, sei dahingestellt. Was auf jeden Fall bei den Fans interessanterweise mehr Absatz gefunden hat, ist das blaue Trikot. Das war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Und dann gibt es ja noch irgendwie so komische Trikotseiten, wo auch immer Trikots des Monats gewählt werden. Da war tatsächlich das Blaue unter den schlimmsten Trikots des Monats gelistet und das Schwarze war in der Verlosung zu den schönsten, also in der Abstimmung zu den schönsten Trikots, hat dann aber auch nicht gewonnen. Also ich muss sagen, Geschmäcker sind verschieden. Ich finde es auch schöner als Lou. Und das einzige große Problem ist, ich bin immer ein Fan von Sondertrikots, wo dann auch der Trikotsponsor verschwindet. Und deshalb habe ich natürlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass das irgendwie schön sein könnte, dieses Leibchen zu besitzen. Aber ich finde es auch ganz eigentlich gelungen, ja.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht, dass ich nur Dinge kaufe, die Daniel Thune trägt. Und der das Trikot nicht getragen hat, kaum ist das, ne, geht mir das halt einfach durch. Naja.
Ja, läuft nur noch mit Hoodies durch die Gegend.
Er läuft nur mit Hoodies durch die Gegend. Den weißen, den fand ich jetzt ein bisschen zu gewagt, den er jetzt getragen hat. Ja, weiß ist nicht so die Farbe. Ja,
aber warte mal ab, bis zum nächsten Heimspiel kommt der nächste Hoodie. Also die Hoodie-Produktion läuft auf Hochtouren bei der Fortuna. Naja.
Ich frage mich ja, ob Daniel Thune dafür extra Geld kriegt. Weil das ist ja geplant. Also das macht der Verein ja gezielt. Ja,
das steht in seinem Vertrag.
Ich glaube auch.
Ja, das glaube ich auch. Ja, dann kriegt er dafür doch Geld, oder?
Naja, das ist dann halt Teil vom Gesamtpaket. Du kriegst dann, weiß ich nicht, 400.000 Euro im Jahr und Teil von deinen Verpflichtungen ist halt die neue Kollektion zu tragen, würde ich sagen.
Ja, aber das ist ja etwas.
Kannst du wahrscheinlich den Gegenwert ausrechnen, den er da jetzt quasi vom Gesamt. Also vielleicht ist das auch alles haarklein aufgeschrieben. Vielleicht hast du recht, Jan.
Ich glaube, also hat Uwe Rösler sowas auch gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat schon sehr mit Daniel Thune, ist ein gut aussehender Mann zu tun.
Ja, würde ich auch sagen.
Da kauft der Jan halt die Sachen, die der trägt.
Ja, also ich sag mal so, also Lorenz Günther Kösten hat schon wahrscheinlich nicht mit seinem Vertrag stehen. Aber Zeiten ändern sich ja auch und kann schon recht haben, dass man das vielleicht jetzt auch nochmal gerade in den neuen Vertrag, dass man da nochmal, dass man das speziell aufgenommen hat. Gerade weil man auch eben wusste, wie gut kommt Daniel Thune halt eben insgesamt so an bei den Fans, wie sehr ist er halt irgendwie das Aushängeschild des Vereins. Also da, das kann schon durchaus sein, glaube ich, dass man da vielleicht irgendwie nochmal das ein oder andere angepasst hat, so mit diesem Wissen. Und dass man das halt eben vielleicht nicht unbedingt jedem Trainer in den Vertrag schreibt, wenn du den halt irgendwie gerade im Februar als Feuerwehrmann verpflichtest. Das kann wirklich sein.
Ja, ja, das stimmt. Das hat auch schon viel mit Branding und so Marke und Thune als Teil der Marke Fortuna zu tun. Ich frage mich gerade, hatte Norbert Meyer nicht immer so einen Patex-Mantel an?
Es gab einen Patex-Stuhl.
Aber ich habe irgendwie in der Erinnerung, oder? Als er bei Fortuna war, dass der so eine Jacke mit so gelben Streifen hatte. Also das muss ich nochmal recherchieren. Oder vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch erinnert, vielleicht ist es auch totaler Quatsch. Ich gucke das gleich nochmal nach. Ich habe irgendwie so eine kleine Erleuchtung gerade gehabt, so eine Vision von Norbert Meyer in Patex-Jacke. Ich schaue das nochmal nach.
Also, auch wenn man das halt einfach nur stumpf Google-Bildersuche Norbert Meyer guckt, da findet man schon auch, dass er relativ viel
Fortuna-Merch
getragen hat. Aber bei Norbert Meyer kann ich mir auch einfach vorstellen, dass er das auch mitgenommen hat, weil es für Umme war.
Okay, ich sehe jetzt hier nur ein Bild von Norbert Meyer im Patex-Stuhl, also das war es nicht.
Aber tatsächlich ist es auffällig, weil es sich, finde ich, vielleicht habe ich auch einfach die letzten Jahrzehnte die Trainer an der Seitenbank gar nicht so offensiv beobachtet, aber es hebt sich so ein bisschen ab, diese Kleiderstange für den Merch-Store zu sein, wie das Daniel Thune ist, von
diesen
ganzen Bundesliga-Trainern, die jetzt immer nur ihre schwarzen Pullover mit dem weißen, unten rausguckenden T-Shirt tragen und dazu der legeren Chino-Hose, also so ganz Casual-Look haben. Also das ist schon sehr interessant.
Ja, und es ist halt auf jeden Fall auch so, also, dass uns das auffällt, zeigt, es ist halt eine ganz bewusste Strategie. Und das ist mir bei anderen Vereinen, bei anderen Trainern nicht aufgefallen. Bisher, aber gut. Ne?
Man
Vielleicht
muss
muss ich
dann
noch mal
viel verkaufen, ne? Man braucht ja irgendwo die Einnahmen.
Oh.
Ja.
Wir haben jetzt auf jeden Fall eine kleine
Verwaltungsaufwand ist
Abbiegung
hoch.
genommen. Wir haben jetzt eine kleine Abbiegung genommen vom Japan-Trikot, über das wir eigentlich sprechen wollten. Vielleicht haben wir jetzt, falls ihr da noch einen Satz zu habt, dann könnt ihr den auf jeden Fall gerne zu loswerden. Aber ich glaube, wir sind ja sowieso hier eigentlich nicht so ein richtiger Trikot-Podcast. Wir sagen ja eigentlich auch fast jeden Sommer das Gleiche zu, dass wir irgendwie die Trikots nicht so richtig gut finden. Der eine findet es etwas besser, der andere etwas schlechter. Aber ja, ich glaube, gekauft hat von euch sich keiner das Trikot, aber wir sind ja auch irgendwie alle nicht so richtig
Also
im Schema.
ich
Du?
warte einfach seit wirklich einigen Jahren auf ein Heim- oder Auswärtstrikot, dass ich das mich mal wieder so richtig bockt. Und dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwann noch mal ein aktuelleres Trikot von der Fortuna besorgen. Aber genau.
Ja, ich warte darauf, dass endlich Adidas und 11 Team Sports die Trikots nicht mehr machen. Ich glaube, solange wir die das machen,
Wahrscheinlich.
wird mir kein Trikot mehr gefallen und deswegen muss ich da irgendwie auch mir relativ wenig Gedanken zu machen gerade. Okay,
Gut.
das war auf jeden Fall das Trikot, das zum Münsterspiel getragen wurde. Wir haben auch nochmal kurz geklärt, was Daniel Thune anhatte. Zumindest
Ja.
nach
Sehr
welchem
gut.
Muster er sich da wieder angezogen hat. Ich
Ja.
weiß jetzt nicht genau, was er jetzt an dem Tag angehabt hat, aber es wird wahrscheinlich ein Hoodie
Weißen
mit
Hoodie halt,
Röcken
ne? Also so
gewesen
ein
sein.
bisschen weiß mit was
Das,
noch dran,
ja.
rote.
Das waren mit Farbakzenten,
Ja, an
ja.
den
Ich weiß,
Seiten.
genau.
Und ich hab, es ist mir sofort positiv aufgefallen.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, da ist mir zu weiß. Also es sah gut aus bei ihm, aber ich weiß halt, das wird bei mir halt
Dich
scheiße
nicht, ja.
aussehen. Ich
Ja, okay.
hab die Erfahrung, ich habe ja Hose gemacht, die bei ihm sehr gut aussah. Und bei mir, ich weiß
Vielleicht, ja. Genau, sieht das auch eher gut aus bei halt so
gut
50-jährigen
aussehenden Männern.
Superathleten. Ja.
Das Geheimnis könnte bei Daniel Thune liegen. Und im Umkehrschluss bei mir. Ja, das ist richtig. Nun ja.
Halt, man sollte
Okay.
sich auch nicht so Sex-Ikonen wie Daniel Thune vergleichen, ja. Kann man nur.
Ja,
kann man
Also
sowas bei mir.
die Sonderfolge zur aktuellen Produktpalette der Fortuna, die kommt demnächst mal in der Länderspielpause.
Ja, also wir sagen es euch jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben endlich einen Vertrag mit Fortuna Düsseldorf machen können. Wir werden jetzt endlich nach
Alle.
so vielen Jahren, werden wir bezahlt für das, was wir hier machen. Deswegen kauft kräftig den weißen Hoodie mit den Farbtupfern auf der Seite. Ja,
Alle
keine Ahnung.
drei von vier werden von
Ja, und unter
Adidas
dem
gesponsert, nur
Aktionscode
einer nicht. Hilf raten, wer.
FC24 bekommt ihr 20% Rabatt. Ja, klar.
Ja.
Also nochmal Exil20 Rabattcode. Okay,
Okay.
Münsterspiel. Vielleicht wollen wir uns dann ja
Ja.
wirklich auch nochmal um den Fußball an sich kümmern. Die Ausgangssituation ist mehr oder weniger dieselbe wie vom Lautern-Spiel auch. Es haben sich kaum Akteure zurückgemeldet. Es ist ja fast eher noch schwieriger geworden, weil man eben auf Zimmermann und
Johannesson?
wer war die andere? Ah,
Johannesson.
das habe ich auch eben falsch
Johannesson.
erzählt. Der hat gar nicht die fünfte Gelbe bekommen. Das waren nur die beiden Sechser, die die fünfte Gelbe hatten. Hat er
Johannesson
denn
hat
sonst die
gespielt.
fünfte Gelbe gesehen? Ja, eben. Ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr
Oberdorf,
auf die Kette.
Oberdorf,
Danke.
Oberdorf,
Tim
genau.
Oberdorf hatte
Ja.
auch die fünfte Gelbe gesehen. Also kann ja, also spielt Fortuna letztendlich wieder mit Viererkette. Gavori, auch wahrscheinlich nur so halb fit, kann zumindest mal wieder in den Kader reinrotieren. Moritz Heier wird mal wieder herumgeschoben. spielt dann den Part auf der Doppelsechs.
Endlich mal.
Dani Schmidt spielt so eine Mischung aus Zehner und zweiter Spitze, unterstützend hinter Kubnatski. Und Appelkamp geht eigentlich auf den rechten offensiven Flügel, interpretiert das aber eigentlich wieder in seiner typischen Appelkamp-Weise, indem er halt viel eben auch nach innen driftet und macht das Ganze halt eben sehr frei. Und auch
nach außen.
Und also. Auch, ja, und auch Meiren van Brederode rotiert mal wieder in die Startelf. Hatten wir jetzt eben gegen Lautern auch nicht erwähnt, dass er halt bei so wenig fitten Profis dann da, glaube ich, nur für die letzten 10 Minuten mal eingewechselt wird, war, glaube ich, auch schon ein ziemlicher Affront. Und hat vielleicht dann auch das ein oder andere Feuer in ihm angezündet. Auf jeden Fall kriegt er halt irgendwie mal wieder seinen Start. Und so hat man dann halt eben noch mit Ioa, Haag und Niemetz drei weitere Profis eigentlich auf der Bank sitzen. Und ansonsten füllt man halt eben wieder mit Leuten aus der zweiten Mannschaft beziehungsweise aus der U19 eben die Bank auf. Zum Beispiel auch mit Dennis Bindemann, haben wir eben auch nicht erwähnt, der gegen Lautern sein Profi-Debüt hat geben können und sogar, glaube ich, die Chance hatte, noch den Ausgleich zu machen, das aber halt ziemlich verstolpert. Sehr, sehr schade. Trotzdem natürlich irgendwie nochmal Glückwunsch statt zum Profi-Debüt. Man hat eben, ja, wie eben schon angesprochen, ziemlich ähnliche Voraussetzungen, musste halt irgendwie eigentlich mit einer Notelf agieren und trifft dann eben auf eine sehr defensiv eingestellte Münsterer Mannschaft. Und es ist dann aber eigentlich ähnlich wie gegen Lautern, nämlich dass der Start eigentlich ziemlich verheißungsvoll ist, oder?
Ja. Voll. Ich hab diese halbe Stunde vom Tor bis zur Halbzeit nicht sehen können und ich habe eigentlich sehr viel Verheißungsvolles, vor allem am Anfang, gesehen. Ich fand, es gab sehr viel direktes Tempo und auch sehr viele Tiefe auf den Flügeln und so Sachen. Ich habe jetzt nachher Daniel Thun gehört in der Pressekonferenz, der gesagt hat, in der ersten Halbzeit sei die Tiefe der Fortuna ein bisschen abgegangen. Wahrscheinlich sprach er dann da über die Zeit nach dem 1:0 für die Fortuna, weil bis dahin war ich eigentlich ganz genau davon auch sehr, sehr überzeugt, weil das hat ja immer wieder geklappt, eben auf den Flügeln durch tiefe Läufe, auch in der Mitte tiefe Läufe anzubieten, die dann wieder auf den Flügeln Platz schaffen. Also fand ich einen sehr guten Beginn.
Und man hat auch wirklich bis zu dem 1:0 auch massiv dafür gesorgt, dass es eben diese Tiefe gegeben hat, indem man eigentlich immer 4 oder 5 Spieler in die letzte Linie geschoben hat. Also genau. Auch Gavori und Wundal haben halt einfach quasi in der letzten Linie halt die Tiefe gegeben. Und da hat man Münster halt wirklich relativ kalt erwischt, glaube ich, mit, dass man da halt eben so offensiv aufgetreten ist. Und das hat eben wirklich, wirklich gut funktioniert. Und und gerade eben auch dann diese Art Spielzug, der dann auch zum 1:0 führt, den hat man auch immer wieder gesehen, dass man halt auf links halt sich so ein bisschen durchkombiniert hat, dann irgendwann die Verlagerung gespielt hat auf den Flügel, dann vom Flügel in den Halbraum rein und sofort wieder zurück auf den Flügel. Was irgendwie immer wieder für Platz gesorgt hat. Und ich weiß gar nicht, ob man das halt wirklich so geplant hatte, dass man da dieses Mismatch im Tempo Lundahl gegen Lorenz ausnutzen wollte. Aber ich glaube, Lorenz ist 37 oder 38. Das ist zwar der Kapitän der Münsteraner, spielt wirklich, wirklich noch dafür das Alter eine gute Saison, hervorragende Freistöße, super Einwürfe und so. Aber im Tempo ist dem Lundahl halt wirklich extrem überlegen. Und der hat einfach immer wieder mit seinen Läufen da eben auch kleine Lücken reißen können und dann damit mit Appelkamp mal kombinieren können. Abgesehen davon war das trotzdem wieder mal so ein Spiel, wo man die Limitierung von Lundahl sehr häufig gesehen hat und wo man eben auch sehen konnte, was da, glaube ich, ein anderer Spieler an dem Tag halt irgendwie auf der rechten Seite hätte anstellen können. Trotzdem hat es eben immer wieder für diese Situation halt gesorgt und speziell beim 1:0 funktioniert das halt ganz hervorragend.
Ja, also was das Erstaunlichste ist, was ich mir aufgeschrieben habe, ich habe es in der Zusammenfassung jetzt gerade nicht mehr gefunden, aber irgendwann in der 10. Minute weil Fortuna da auch nicht nur Tiefe gefunden hat, sondern teilweise auch Münster früh den Ball wieder abgenommen hat, kommt es zu einer Kombination von Siebert auf Hoffmann im Strafraum und da kommt dann der Torwart von Preußen Münster raus. Also das ist ja schon ein Zeichen, wenn da die Innenverteidiger untereinander ein. Also ich glaube, Siebert schickt da Hoffmann mit dem Ball sogar. Ja, also die erste Viertelstunde bis zum Tor hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann verstehe ich nicht, was dann passiert. Also warum man danach nicht einfach so weiterspielt und das 2-0 nachlegt und fertig ist das Spiel. Aber vielleicht ist das auch zu leicht gesagt. Ich meine, so kann man das wahrscheinlich auch nicht durchziehen.
Aber was ist denn passiert? Also hat die Fortuna sich zurückgezogen?
Ja, ich
oder?
Würde sagen, Preußen Münster hat höher attackiert und damit ist Fortuna nicht irgendwie freigekommen.
Ja, okay. Das war auch genau das, wie ich das auch gesehen habe. Münster hat super tief attackiert bis zum 1-0.
Ja.
Sehr, sehr passiv. Fortuna hat dafür halt sehr, sehr früh attackiert. Auch irgendwie was, wenn ich mich jetzt gerade nochmal an das Spiel in der Hinrunde gegen Münster zurückerinnere, hatte Fortuna damals überhaupt nicht im Arsenal. So, und hat man eigentlich gegen Gegner, der super unsicher war, gerade auch in der Aufbausituation, hat Fortuna halt super tief halt eben attackiert so und hat die überhaupt nicht unter Druck setzen können. Jetzt konnte Fortuna das, was halt richtig, richtig gut war. Und Münster hat halt eben genau das Gegenteil gemacht, aber nach dem 1-0 geht halt eben Münster dann eben mutig nach vorne und da sieht man dann halt eben auch, dass halt gerade die Fortuna-Mannschaft halt eben nicht so gefestigt ist in dem, was sie tut, sondern die fallen dann halt eben auch sofort ja, relativ tief zurück und Fortuna hat dann eben auch nicht so super viele Umschaltsituationen, aber auch da fällt eben schon auf, dass halt Münster mit diesem Ballbesitz halt irgendwie relativ wenig gefährliche Situationen eben heraufbeschwören kann und dass Fortuna das eigentlich ganz gut verteidigt.
Ja, genau. Aber es wird manchmal schon das letzte blockende Bein, zum Beispiel von Haier in der 25. gebraucht. Und keine Ahnung. Man war vielleicht ein bisschen geblendet von der ersten Viertelstunde. Aber ich habe mir gedacht, warum spielt jetzt hier Preußen Münster plötzlich mit? Aber man muss natürlich auch nochmal in Rechnung stellen. Die sind eigentlich von keinem Team in dieser Saison mal richtig dahergespielt worden, haben immer irgendwie ganz gut dagegen gehalten. Und bei der
Ja.
momentanen Kadersituation von Fortuna, also die ersten 15 Minuten, so kann man das machen. Und dann hat man ja auch das 1-0 zur Pause irgendwie über die Zeit gebracht. Und ja, am Ende kommt Münster in der ersten Halbzeit auch nur auf 0,6 Expected Goals. Also das geht schon klar.
Ja, trotzdem irgendwie auch ärgerlich, wenn man einfach gesehen hat, wie viele Räume eigentlich da gewesen wären. Ne?
Ja,
Also ich finde, man hat eigentlich
genau.
immer wieder gesehen, gerade auch in der ersten Halbzeit, welche Räume eigentlich da gewesen wären. Und man kommt dann in diese Umschaltsituation, aber einfach durch Ungenauigkeiten,
Ja.
durch technische Fehler, werden dann diese Situationen einfach hergeschenkt. Also da hätte man, genau wie du gesagt hast, Tim, man hätte das Spiel wirklich auch viel, viel früher einfach schon zumachen müssen und hätte sich dann halt eben gar nicht auf diesen heroischen Abwehrkampf, der es dann halt am Ende halt irgendwie wird, einlassen müssen. Auch wenn das vielleicht dann im Nachhinein gar nicht so schlecht gewesen ist, weil ich glaube, wie dieses Selbstvertrauen, das man sich da jetzt geholt hat, auch wenn es halt in An- und Abführung nur Preußen Münster gewesen ist, das kann natürlich auch ja schon einiges mit dieser Mannschaft machen, gerade wenn man bedenkt, dass du halt in dieses Spiel halt reingehst mit der Statistik, dass du eben die schlechteste Defensive der Rückrunde hast als Fortuna Düsseldorf. Das ist schon auch eigentlich bitter und dann irgendwie mal so ein Spiel durch vor allen Dingen eine Verteidigungsleistung gewinnen, das ist schon klasse. Und dann eben auch sich anzuschauen, wer das halt, also wer da eben auch mitgeholfen hat zu verteidigen.
Aber
Also da würde ich jetzt auch gerne besonders Meyren van Brederode mal herausstellen. Der hat mir bis zu seinem Platzverweis richtig gut gefallen und gerade auch gegen den Ball. Also nicht, dass er da jetzt herausgestochen ist aus der Mannschaft, aber für seine Verhältnisse hat er das wirklich richtig gut gemacht, hat viele Bälle gewonnen, hat viele Meter gemacht. Also das war ein ganz, ganz anderer Meyren van Brederode, als man den halt sonst diese Saison gesehen hat. Und umso bitterer, dass er dann halt ja jetzt erstmal wieder für zwei Spiele raus ist.
Aber wir springen jetzt sehr schnell. Also ich war mit der ersten Halbzeit eigentlich noch nicht fertig. Also klar würde ich noch mal herausstellen, weil da sind wir auch eben so drüber hinweggegangen. Du hast von den Ungenauigkeiten geredet. Da habe ich mir vor allem aufgeschrieben, auch dass es einige Gruselabspiele gab in der Schinter Appelkamp in der 22. Minute zum Beispiel auch. Eigentlich keine 7 Minuten, nachdem er wirklich eine grandiose Flanke, die würde ich eigentlich nochmal rausstellen, ja auch zum 1:0 schlägt, im Japan-Sondertrikot. Das ist ja wunderschön. Aber der hatte da auch neben anderen auch teilweise haarige Pässe drin und dadurch ist das auch immer mal wieder, also man hat im Prinzip ja schon kein Rezept gefunden gegen das hohe Anlaufen und ist da immer noch nicht sicher genug, um sich da hinten rauszuspielen. Und in der zweiten Halbzeit, finde ich, hat das dann wieder besser geklappt. Man hat eigentlich in der ersten Halbzeit noch eine Riesenchance von Kownacki gehabt, kurz nachdem er da angeschlagen, ich glaube, da ist uns allen das Herz stehen geblieben bei der momentanen Situation, mal kurz auf dem Boden gesessen hat, ein paar Minuten. Da hat er nach so einer abgefälschten Flanke von Schmidt, ist er zu überrascht, dass er da so völlig frei im Strafraum ist, weil er hatte da alle Zeit der Welt und hätte das 2:0 machen können. Und so geht man halt in die Pause und das Spiel ist noch nicht entschieden. Und ich finde, die zweite Hälfte fängt man wieder richtig gut an.
Ich muss sagen, also die zweite Hälfte fängt ja dann quasi wieder mit einem echten Feuerwerk an.
Ja.
Zumindest was die Dominanz angeht und das, obwohl Preußen Münster ja kommen muss, also die liegen hinten, die haben nichts davon, ein 1-0 über die Zeit zu bringen. Schafft man es ja auch wirklich immer wieder, auch da gefährlich vors Tor zu kommen. Und auch Mairen von Brederode macht ja auch ein hervorragendes Spiel, gewinnt viele Dribblings, zieht halt die Dribblings auch, gibt auch häufig den Ball ab, wenn er es muss. Und so, und ja, das sah alles ziemlich gut aus, vor allem so direkt nach der Pause, ne, so die ersten 10 Minuten.
Ja, ich und denke also mal, da war auch die Idee ja nochmal so von wegen, erinnert euch an
das nochmal so wie am
Anfang. Ja, genau. Ja. Also ich meine, gerade auch mit dieser eher unfreiwilligen, weil es ja aus einem abgefälschten Schmidtball entstanden ist, Riesenchance noch kurz vor der Pause, kommt man da wahrscheinlich in die Kabine und sagt, hey, es ist nur eine Frage der Zeit, wir müssen einfach noch ein paar Chancen herausspielen und von einem 2-0 kommen die nicht zurück. Und das sieht alles immer so gut aus, aber irgendwie schafft man es wieder, genauso wie gegen Regensburg, da fühlte ich mich sehr an das Spiel gegen Regensburg erinnert, man schafft es wieder nicht, dieses Spiel zuzumachen. Und ich hatte da schon die Befürchtung, dass es am Ende wieder bis zur 90. Minute spannend sein würde, weil man auch große Chancen wieder vergeben hat. Also keine Konsequenz, keine Effizienz mehr wie am Anfang der Saison.
Ach, man kommt in die Situation, ineffizient zu sein. Das ist ein Fortschritt.
Vielleicht. Ja, aber halt auch eben nicht richtig aus einer eigenen Struktur raus, sondern eigentlich immer nur durch Umschaltsituationen oder indem man halt, wie jetzt glaube ich da nach 5 Minuten in der zweiten Hälfte, halt einfach Pressing-Situationen forciert, ne? Also da, wo der Torwart fast an der Eckfahne den Ball verliert und Lundahl dann eigentlich, wenn er da, weiß ich nicht, ob er da schnell schalten müsste, ich glaube, er schaltet eigentlich schnell, aber kriegt halt auch wieder mal einen Ball irgendwie nicht verarbeitet oder hat gar keine richtige Idee, was er da mit dem leeren Tor anfangen soll, wen er da anspielen soll. Da gab es ja einfach viele von diesen Situationen gerade am Anfang, aber es passiert halt eben nicht aus einer eigenen Struktur raus.
Aber die Lasse nicht locker.
Ja, absolut. So. Und ich hatte eigentlich dann auch noch mehr Hoffnung, dass man jetzt das Spiel endlich zubekommt, als als man dann kurze Zeit später Emma bringt für Lundahl, da dachte ich, okay, wow, genau in den ganzen Platz, den man eh schon gehabt hat, da jetzt halt jemanden zu bringen, der halt irgendwie auch Tempo hat, der Durchsetzungsstärke hat und der einfach offensiv natürlich auf einem komplett anderen Level spielt als Lundahl. Das kann jetzt hier zu einigem führen, tut es aber nicht. Es gibt, glaube ich, am Anfang ein, zwei ganz gute Situationen von Emma, aber dann ist der eigentlich auch irgendwie eher in diesem in diesem defensiveren Konstrukt der Fortuna gefangen und kurze Zeit später gibt es dann aber eben auch schon diesen Platzverweis, der das Spiel ja dann irgendwie nochmal ändert. Von Brederode wird eigentlich auch schon in so einem Dribbling gegen zwei Leute eigentlich so halb gefoult, kann man sagen. Wird dann, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil laufen gelassen. Hätte man auch abpfeifen können, wenn man ganz ehrlich ist. Hat sich dann dadurch den Ball etwas zu weit vorgelegt und es kommt dann eben zu diesem Stempeln, wie man es ja seit neuestem jetzt irgendwie nennt oder wie wir jetzt zumindest wissen, dass es in der Schiedsrichtersprache lange so genannt wurde, wird sich vom VAR angeschaut und auch wenn das irgendwie immer super bitter ist, weil ich finde, diese Phasen sehen halt immer nicht so schlimm aus, vor allen Dingen in der Dynamik des Spiels, ist das dann halt anhand der Regeln eine korrekte rote Karte. Aber ich sehe das immer super ungern, diese Situation, weil wenn man das sich natürlich in der Zeitlupe anguckt, sieht das irgendwie fies aus. Auf der anderen Seite tippt man da wahrscheinlich meistens gegen einen Schienbeinschoner, den man extra deswegen ja irgendwie angezogen hat. Und gerade weil es ja den Spielern eigentlich immer in dieser Situation und von Brederode in dieser Situation ganz besonders darum geht, halt den Ball zu treffen, ist es irgendwie fies, dafür rot zu geben.
Ja, aber
trotzdem halt
ganz ansonsten können, und so. Ja, ansonsten ja. Könnte es ja auch als, keine Ahnung, könnte es ja auch genutzt werden. Denn wenn es dann jetzt am Ende geht um Absicht und Nicht-Absicht, wer will dann da schon ja, wieder?
Das ist auch schwierig.
Ja.
Ja, ich meine, alle kennen die Regeln, du kannst dich halt nicht beschweren. Ist dann halt eben so und war aber wirklich dann, fand ich, am Fernseher dann speziell schwer zu sehen, wie geknickt halt von Brederode irgendwie war und wie er dann da mit den Tränen gekämpft hat im Innenraum, wo er dann da, glaube ich, gestanden oder eben nicht mehr im Innenraum, ich habe auf der Tribüne hat er da gestanden, konnte er irgendwie sehen, dass halt sehr junge Fortuna-Fans ihn nach Autogramm gefragt haben und dass er sich da, glaube ich, ganz übel beherrschen musste und dass ihm das halt wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist und ja, wurde dann irgendwie auch das ganze restliche Spiel immer gezeigt, wie er da halt irgendwie mitgezittert hat und ja, umso schöner, dass er sich dann halt am Ende nicht grämen musste, da irgendwie noch den Sieg gefährdet zu haben, weil die Fortuna bringt es wirklich dann mit einer ganz, ganz hervorragenden Defensivleistung über die Zeit, wo ich dann jetzt auch, glaube ich, ganz speziell nochmal zwei Spieler loben würde, die mir da besonders aufgefallen sind. Das ist einmal David Kuchniacki, dass der gearbeitet hat. Das war auch gegen Lautern schon so, aber jetzt gegen Münster nochmal ganz besonders so. Ja. Also wie der sich überall reingehauen hat, was der alles an Kopfballduellen gewonnen hat. Also von daher nochmal mit einer Statistik untermauert, dass David Kuchniacki, glaube ich, mittlerweile der Offensivspieler mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen in der ganzen Liga ist. Also das ist wirklich... Die
zweitmeisten oder sowas. Oder war das...
Nee, es waren ein paar Defensivspieler, die mehr gewonnen haben, aber von den Offensivspielern ist er halt der mit den meisten, finde ich wirklich beeindruckend, aber so, genau das ist halt auch das, was David Kuchniacki diese Saison halt macht. Ne?
Defensivkopfbälle.
Ja, Defensivkopfbälle. Also der macht halt auch vorne unglaublich viele Bälle fest oder gewinnt halt zumindest diese Duelle. Also finde ich wirklich unglaublich beeindruckend, wie er da halt kämpft, gerade weil er ja einfach auch häufig in der Luft hängt und ziemlich auf sich alleine gestellt ist und die Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm bei der Fortuna diese Saison ja wirklich nicht allzu gut funktioniert. Also da wirklich nochmal ein Sonderlob und den zweiten, den ich gerne nochmal herausstellen würde,
ist Charles Siebert. Halt so,
und da kann man, glaube ich, auch noch, ja.
Das ist so eine Statistik, ne, die halt positiv für den Spieler ist, aber halt schlecht für die Mannschaft.
Ja, klar.
Also das zeigt halt, dass er halt kämpft. Das zeigt aber auch, dass die Fortuna einfach Defizite hat, was das Offensivspiel angeht. Das wollte ich nur nach einer gewissen Zeit, wo ich auch wieder was sagen.
Ja. Gehen halt aber viele lange Bälle nach vorne, das ist richtig.
Ja. Gut, Jamil Siebert, der hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja. Und damit jetzt auch endlich eine wirkliche Trendumkehr geschafft. Also der war auch gegen Lautern, hat er wirklich an dem angeknüpft, was halt die Wochen vorher schon sichtbar war, dass er wirklich überhaupt nicht in Form war. Auch da wieder Unsicherheiten. Man konnte deutlich sehen, dass halt Lautern den Aufbau der Fortuna halt immer auf Siebert geleitet hat. Und so, dass halt Siebert als linker Verteidiger in der Dreierkette dann zu Lundahl spielen musste auf dem linken Flügel. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ja, von daher glaube ich auch, die Umstellung auf Viererkette ist mit Sicherheit auch ein kleines Detail, das dafür gesorgt hat, dass Siebert wieder etwas besser ausgesehen hat. Aber insgesamt war das einfach ein ganz, ganz anderer Spieler im Vergleich zu den letzten Wochen. Und ja, mit Sicherheit kann man sagen, wahrscheinlich auch der Spieler des Spiels, der hat sich wirklich überall reingeworfen. Der hat mit einer dermaßenen Ruhe und Überzeugung da hinten alles verteidigt. Ich hatte ehrlicherweise trotz des Platzverweises eigentlich nie wirklich Schiss. Also nicht so dieses Gefühl, dass man denkt so, oh, die machen bestimmt noch einen. Das hatte ich in dem Spiel ehrlicherweise nicht so richtig.
Ja, aber das lag nicht nur an einer wirklich guten kämpferischen Leistung und der sattelfesten Verteidigung am Ende, sondern die Chancen, die sich dann zwangsweise einstellen, weil das war ja phasenweise wie beim Handball, wie da gespielt wurde, die hat dann halt auch Münster so zu Ende gespielt, wie es halt ein Team tut, was am unteren Ende der Zweitligatabelle steht, egal wie eng die zweite Liga ist. Also ich weiß nicht, ob man gegen andere Teams diese Führung an dem Tag über die Runden bekommen hätte. So ehrlich müssen wir sein.
Ja, mal einen Konter zu fahren. So, ne? Das klappt ja dann noch nicht. Nee. Hast du wahrscheinlich recht. Aber ja, ich hatte mir erhofft, spätestens mit der Reinnahme von Jonah Niemitz, dass man dann mal doch irgendwie es schafft, einen Konter zu fahren, der dann schnell dann doch zum 2:0 noch führt.
Das hat halt eben gar nicht geklappt. Man hat halt gar keine Entlastung mehr gehabt. Nee. Also auch wenn diese Abschlüsse halt entweder vorbei gehen am Winkel vom Kasten oder unauffällig sind oder halt zu platziert auf Kastenmeier gehen, steht da rein statistisch nach dem Platzverweis eine Torschussstatistik von 1:13 und das ist halt schon eigentlich zu viel. So war auch ein bisschen dass Münster halt auch einfach jetzt nicht bisher Tore am Fließband produziert hat in dieser Saison.
Das haben wir doch auch gegen Regensburg schon gesehen und die gleiche auch gleich ähnlich beantwortet. Ne? Hätte man das Spiel gegen andere Vereine aus dem oberen Drittel gewonnen, hat man ja auch dann gesehen.
Wo wir dann beim Thema wären.
Genau. Also ich glaube, das ist halt die Fortuna im Jahr 2025 oder halt auch schon die letzten Jahre gegen die Mannschaften, die unter einem stehen, gewinnt man. Und die über einem stehen nicht. Und das Problem ist, wenn du auf Rang 7 bist, dass 6 Mannschaften vor dir stehen, gegen die du nicht gewinnst. Deshalb muss die Fortuna eigentlich oben dabei sein, damit sie halt gegen weniger Mannschaften nicht gewinnt.
Na, aber wir waren ja auch in der Saison schon mal Erster, ne? Hat nicht ganz geklappt.
Hat nicht funktioniert eigentlich. Ich muss mal nur irgendwie Erster werden und dann ist es, eigentlich ist die Saison dann gelaufen. Ja. Habt ihr denn, seid ihr denn jetzt seit diesem Sieg gegen jetzt wollte ich gerade Regensburg sagen, Münster. Seid ihr wieder angefixt, was den Relegationsrang angeht? Oder seid ihr jetzt alle so entspannt wie der Tim, der sagt, ich glaube eher an nichts mehr und wenn was passiert, dann?
Also ich bin wie Tim. Bist du denn auch so wie Tim?
Ja. Also nein, ich sehe vor allem, dass das nächste Spiel in Paderborn ist.
Ja. Genau, also ich würde ich halt genauso sehen.
Und das danach ist halt in Elversberg. Also
ja,
ich
ja,
glaube, das wäre auch so ein bisschen mein Take, auf wen, glaube ich, Paderborn und Elversberg gerade auf Platz 5 und 6 stehen. Die ich eigentlich sogar gerade vorne sehe im Kampf um Platz 3. Glaube ich eher, dass die das schaffen als Lautern und Magdeburg. Einfach weil die gerade einfach am stabilsten irgendwie wirken. Lautern und Magdeburg kann ich irgendwie immer noch nicht so richtig einschätzen. Wenn die Fortuna allerdings jetzt aus den Spielen 4 Punkte oder mehr holen sollte aus diesen beiden Auswärtsspielen, und ehrlicherweise auch schon, wenn die Fortuna jetzt in Paderborn gewinnen sollte, dann hat sie auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit zurück, das muss ich klar sagen. Aber also wirklich dran glauben kann ich halt nicht. Und das liegt gar nicht unbedingt jetzt an der Tabelle und an den Ergebnissen, sondern einfach an der Spielweise so, ne? Dass man einfach auch nicht weiß, ja, was ist denn eigentlich genau die Idee? Wie will man Tore schießen? Wollen wir defensiv gut sein? Wollen wir offensiv gut sein? Also es ist einfach so, es ist halt so viel Kraut und Rüben und mal funktioniert das eine, dann funktioniert das andere nicht. Also es ist einfach, es ist halt so, es ist halt wenig Verlässlichkeit. Und das heißt ja auch eben einfach immer, dass man halt in schwierigen Situationen nicht auf Automatismen zurückfallen kann. Und deswegen sehe ich die Fortuna da nicht mehr nachhaltig in diesen Kampf halt eingreifen. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich freue mich sehr über jeden Punkt und über jeden Sieg, den man noch holt, weil auch wenn man nicht so wirklich dran glaubt, solange es halt eben noch möglich ist, ist man ja einfach trotzdem noch mehr in diese Saison halt investiert. Und das ist halt das, was wir als Fan ja einfach wollen. So.
Ja, absolut. Ja, und auch, weil die Alternative ja so viel trübsinniger ist, weil die kocht ja auch schon so nebenher, um jetzt vielleicht den Übergang ins nächste Segment zu bringen, auf, dass man halt diese Fragen der Zukunft, der Kaderentwicklung, wenn man noch in der Aktualität der Saison noch drin ist, dann kann man das ein bisschen zur Seite schieben. Aber das kommt ja auch immer noch stärker, nicht nur wegen der Jahreszeit und weil wir im April sind, in unsere Aufmerksamkeit und beschäftigt ja auch immer mehr Leute.
Und es freut mich tierisch für Klaus Allofs, dass er weiterhin eingleisig für die erste Liga planen kann.
Klaus Allofs plant jedes Jahr eingleisig für die erste Liga.
Ja. Also das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Situation.
Ja. Das sind auch viel coolere Spieler da und so. Das ist viel spannender. Ja. Aber ich glaube, Jan, du hast den Übergang zu unserem übernächsten Thema gemacht.
Ach scheiße, das habe ich jetzt wieder verpasst.
Ja, wir wollten uns ja schon noch anhören, wen wir uns da jetzt am Sonntag vor die Brust nehmen müssen.
Denn wollten wir erst Paderborn über Paderborn sprechen und dann über den Kader?
Ja.
Oh, das ist aber psychologisch für mich sehr schwierig.
Ist aber schwer, das ist schlecht zugehört beim Vorgespräch. Ja, du kommst da rein, dann hast du kein Tonprobleme und wir haben schon die ganze Vorarbeit gemacht.
So, ja. Dann nick ich das alles ab und höre nicht richtig zu.
Genau. Ist gut so. Und dann hinten während der Live-Sendung dann
reinschmeißen. Ja, alles ist so.
Danke.
Für mich macht das einfach mehr Sinn.
Ja, aber diese Metadebatte, die müssten wir sonst rausschneiden. Also lass mal weitermachen.
Hä? Warum? Wir schneiden hier gar nichts raus.
Also in den Vorgang kann auf jeden Fall nicht mehr eingegriffen werden. Deswegen kommen wir jetzt zum Blick auf Paderborn. Wir haben es ja gerade schon mal kurz angesprochen. Es klang jetzt bei euch allen nicht so, als ob ihr euch da wahnsinnig viel ausrechnet. Es ist natürlich nicht nur der aktuellen Situation geschuldet, sondern eben auch ein bisschen historisch bedingt. Aber das heißt natürlich mitnichten, dass man da schon die Flinte ins Korn werfen sollte. Denn auch Paderborn ist vielleicht nicht in der allerbesten Verfassung. Man hat nämlich die letzten beiden Spiele verloren. Einmal zu Hause gegen Köln, also da wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und dann jetzt beim Abstiegskandidaten Braunschweig. Ist aber trotzdem noch voll im Aufstiegskampf dabei. Also zumindest um Platz 3, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, das wichtigste Faustpfand, dass die Paderborner da haben, ist eben der Trainer Lukas Kwasniok in seiner wahrscheinlich letzten Zweitligasaison. Ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich schon relativ sicher sein. Ja, rein vom Fachlichen wahrscheinlich der beste Trainer, den es gibt in der zweiten Liga. Und einfach sehr, sehr variabel, sehr, sehr einfallsreich und ja, schafft es einfach immer wieder, seine Mannschaft, die auch oft nicht vielleicht die allerbesten Namen hat, ja, sehr, sehr gut eben immer wieder neu einzustellen. Die Paderborner rotieren eigentlich zuletzt relativ viel, längst nicht so viel wie die Fortuna. Allerdings tun sie das halt nicht aufgrund von Verletzungen, sondern eben, weil man sich halt immer wieder speziell an den Gegner anpasst. Also die Paderborner können eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen, personell. Sind jetzt zuletzt meistens in einem 3-5-2 angetreten. Ja, es ist ja sowieso so in dieser Liga, dass da halt sich beim Ballbesitz meistens nicht so wahnsinnig viel getan wird. Paderborn ist dann damit, glaube ich, durchschnittlich 52-53% Ballbesitz, den sie so haben, aber schon sehr, sehr weit oben dabei. Und das ist eben auch der Fokus. Das ist irgendwie erstmal der Ansatz. Gegen den Ball will man es eigentlich gar nicht erst dazu kommen lassen, dass man halt irgendwie mal hinten reingeht. Gedrückt wird, so zu verteidigen, wie die Fortuna das jetzt gegen Münster gemacht hat. Das ist was die Paderborner überhaupt nicht mögen. Also wenn es Mannschaften schaffen, die Paderborner hinten reinzudrücken, haben sie da riesige Probleme. Ob die Fortuna in der derzeitigen Form in der Lage ist, das umzusetzen, das überlasse ich mal eurer Fantasie. Was die Paderborner viel lieber wollen, ist den Gegner ja eigentlich so in so einer Mischung aus Angriffspressing und Mittelfeldpressing zu erwarten, zu erdrücken. Das mit einer super hohen Intensität eben vor allen Dingen zu machen. Da sind die Paderborner eigentlich in allen Werten sehr, sehr gut. Sind gleich Erster bei den Sprints, Erster bei den gelaufenen Kilometern und auch bei den intensiven Läufen sind sie vorne dabei. Also man kann eigentlich gegen Paderborn nur bestehen, wenn man ja es halt mit dieser Intensität aufnehmen kann. Und ja, rein von der offensiven Idee ist man jetzt eigentlich auch an einem Punkt angekommen, den wir von Paderborn zuletzt ja eigentlich historisch nicht so häufig gesehen haben. Auch da hat sich jetzt quasi auch wieder sehr umgestellt, nämlich dass man ja jetzt einfach einen ziemlich hohen Flankenfokus mittlerweile hatte. Diese Flügelzange Obermeier rechts und Aaron Zehnter links. Auf die wird ja sehr viel Wert gelegt. Paderborn ist mit großem Abstand mittlerweile Platz 1 bei den Flanken in der Liga. Man versucht sich, glaube ich, in so einem idealtypischen Spielzug würde man über Felix Götze auf der Innenverteidigerposition aufbauen, sich dann im zweiten Spielfelddrittel eben in den rechten Halbraum spielen und dann nach links verlagern, wo dann Aaron Zehnter, der linke Flügelspieler, also der Schienenspieler quasi auf der linken Seite, ja, so ein bisschen linken kann mit dem Mittelfeldspieler und dann eben eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten schlägt. Mittel, das schon sehr, sehr viel funktioniert hat. Aaron Zehnter hat wirklich einen unfassbaren Schritt gemacht. Also auch der wird wahrscheinlich ähnlich wie Kwasniok nicht noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga spielen. Der wird, glaube ich, von sehr, sehr vielen Bundesliga-Vereinen beobachtet und hat eben als eins seiner ganz, ganz starken Merkmale diese Flanken mit einer ja, mit einem richtig guten Schnitt und einer Härte. Das ist einfach saugefährlich, ist damit der beste Assistgeber in der Liga mit 10 Assists und hat ja insgesamt schon 140 Flanken geschlagen, Platz 2 in der Liga unter 100. Also das ist wirklich ja, das ist
Soll
halt
ich das
das
sagen, sind das
Schema F.
hohe Flanken?
Ja.
Ja.
Nicht nur, also der hat auch, wie gesagt, einfach eine unglaubliche Schärfe. Der kann auch einfach in diesem Corridor of Uncertainty da zwischen 5 Meter Raum und 11 Meter Punkt einfach mal einen harten Ball flach reinspielen. Aber oft sind es eben hohe Bälle, die dann zum Beispiel auch den uns bekannten Torfürst erreichen könnten. Der ist zusammen mit Philipp Bilbia bester Torschütze bei den Paderbornern, kommt meistens eher von der Bank, ist aber eben gerade, weil es jetzt eben diesen Flankenfokus gibt, ja schon auch ein super wichtiger Spieler mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Kopfballstärke. Und ja, Philipp Bilbia habe ich schon angesprochen, also auch an dem sieht man eigentlich, was Kwasniok halt für ein Riesentrainertalent ist. Man hat ihn als Stürmer geholt, ist irgendwie auch schon so ein sehr untypischer Stürmer, halt so ein langer Schlaks. Und ja, es hat, wie gesagt, auch wirklich schon in aus seiner Stürmerposition raus das ein oder andere Tor gemacht, aber hat jetzt in den letzten Spielen teilweise auf der 10 gespielt, teilweise auf der 8, zuletzt auf der 6, und hat dann da auch krasse Freiheiten dabei, nach vorne zu stoßen. Also sehr, sehr unkonventioneller Spieler, wird dann auf der 6 jetzt im Augenblick, falls er da wieder auflaufen wird, könnte aber auch auf jeder anderen Position sein, abgesichert von Santi Castañeda, wirklich so der typische Holding-Sechser, immer ruhig, immer anspielbar, und wirklich derjenige, der halt dieses hektische, intensive Spiel, das die Paderborner halt eben auf die Platte bringen, halt so ein bisschen verankert und da halt ja einfach eine unglaubliche Ruhe reinbringt, weil er einfach nie out of position ist. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend, auch immer zu sehen. Und wie eben schon angesprochen, wichtigster Mann im Aufbau ist Felix Götze. Auch da schaut man am besten, dass man den halt eben im Aufbau direkt zustellt, beziehungsweise seine Passoptionen wegnimmt. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist alles verfügbar? Welche Spieler kommen zurück bis zum Sonntag? Würdet ihr da jetzt irgendwelche Größenänderungen vornehmen? Habt ihr überhaupt irgendwelche Meinungen dazu oder lasst ihr euch einfach mal überraschen, auf wen man alles so setzen kann, überhaupt personell am Wochenende?
Habt ihr dazu schon irgendwelche Infos, ob es Zurückkommende gibt? Ich meine, Oberdorf
Afo ist
ist wieder
anscheinend wieder
dabei.
dabei.
Wer ist dabei?
Karim Afo.
Ah ja. Und Oberdorf ist ja wieder da.
Ja.
Vielleicht kann dann endlich André Hoffmann, der ja anscheinend nur unter schlimmsten Schmerzen die ganze Zeit spielt und mit sehr viel Schmerzmitteln, dann auch mal eine Pause machen.
Ja, idealerweise würde auch Emma direkt wieder starten können. Dann könnten
Nein.
zumindest Lundal oder Gavori, die auch, glaube ich, absolut an der Schmerzgrenze sind, wenn wenigstens einer von den beiden eine Pause bekommen.
Ich muss ja sagen, ansonsten habe ich so vor Flanken nicht so viel Angst. Also so gefährliche Pässe in den Rückraum, das finde ich immer schlimm, so an die 16er-Kante oder so. Da sind dann meistens ja drei, vier Gegenspieler völlig frei. Aber Flanken und so, denke ich, da haben wir eigentlich
Ja, also so
Pass
die
auf den
Paderborner, die
Torfürst
halt die
auf.
Tiefe belaufen.
Naja, der Torfürst ist natürlich nicht zu unterschätzen.
Die Paderborner Stürmer, die eher so die Tiefe belaufen, die sind gerade eher so ein bisschen außen vor, würde ich fast sagen. Also Bilbia kann das, glaube ich, so ein bisschen. Die anderen sind, glaube ich, gerade eher so ein bisschen außen vor, kann aber natürlich auch sein, würde mich auch nicht überraschen, dass Kwasniew sich halt genau das jetzt irgendwie für die Fortuna überlegt. Insgesamt kann man aber vielleicht auch nochmal ausführen, dass Paderborn oft in der letzten Linie halt nicht so die Position so stark besetzt, sondern dass halt die Stürmer viel auch quasi sich zurückfallen lassen und eigentlich erst, wenn man dann irgendwie in der Position ist, in den Strafraum zu spielen, werden dann also wird der Strafraum dann von vielen Spielern, auch von den Mittelfeldspielern halt quasi sehr dynamisch halt belaufen. Also man versucht dann halt quasi mit einem großen Ruck so eine Strafraumbesetzung herzustellen und nicht halt schon vorher Spieler im Strafraum zu haben.
Ich noch sagen wollte, ganz kurz, weil du es gerade auch angesprochen hast. Also man ist ja in der Laufleistung mittlerweile Zweiter hinter dem SC Paderborn, ist aber eben bei den Sprints und intensiven Läufen jeweils ziemlich weit hinten. Und das wird sicherlich eine Aufgabe für die Fortuna, da mitzuhalten, weil einfach die Menge, die schiere Menge an Sprints und intensiven Läufen von SC Paderborn auch schon dafür sorgen wird, dass du immer wieder doch hinterherlaufen musst. Und also entweder machst du die ganzen Sprints mit oder es reißen halt die Lücken, ne? Oder du stehst halt so sicher, dass du die Räume so verteidigst, dass die sich kaputt sprinten können. Aber das hatten wir ja jetzt auch nicht so.
Ja, und halt irgendwie das ganz Große, was mir halt eben Sorgen macht, ist, dass Paderborn halt eben dieses Mittelfeld, dieses, ich nenne es jetzt mal ein offensives Mittelfeld-Pressing halt eben
Pressing,
spielt, und eben da ein sehr, sehr gut abgestimmtes, und das halt genau das, was, das ist eigentlich genau das, was der Fortuna eigentlich am
ja.
meisten Schaden zufügen kann. Wenn du dann halt da wieder mit diesem Aufbau, der halt irgendwie schon nicht so gut funktioniert, wenn Giovanni Haag irgendwie noch nicht so weit ist, hast du dann wieder auf der Sechserposition irgendwie Probleme. Ne? Wenn der Ball nach außen geht, auf Lundal zum Beispiel, werden die dich da halt einfach komplett ausfressen. Und was jetzt da irgendwie auch nochmal gerade ein echtes Problem ist, dass jetzt in den letzten Spielen Isak Johannesson wirklich in einem Formloch steckt. Also das kann man ja auch nochmal wirklich ganz klar so benennen. Der hat uns die ganze Saison über auf seinem Rücken getragen, aber im Augenblick ist er halt, ja, ist er halt mit Sicherheit nicht in seiner besten Verfassung und
Ich
hat da
hoffe,
wirklich einige Bälle hergeschickt zuletzt.
dass das nicht der Fall ist, weil er sich mit Verträgen und anderen Vereinen auseinandersetzen muss und eigentlich schon im Abschiedsschmerz zu unserer Fortuna sich befindet und ihm das den Kopf vernebelt. Ist nämlich einer von denen, oder möchtest du noch was zu Paderborn gerade sagen? Ist nämlich einer von denen, die eine Ausstiegsklausel haben, unserer Fortuna, mit Jamil Siebert und Florian Kastenmeier zusammen. Und das sind ja auch im Prinzip gerade unsere drei Kronjuwelen quasi, richtig?
Ja, also ich glaube, man muss ja davon ausgehen, dass man mindestens 5 Millionen, vielleicht auch eine Summe, die noch um einiges höher ist, so oder so in diesem Sommer wieder wird generieren
Müssen.
müssen, um überhaupt wie die nächste Saison durchfinanzieren zu können. Das haben wir ja jetzt halt schon mehrfach besprochen, besonders auch in unseren Finanzfolgen, wo wir, glaube ich, mittlerweile drei von aufgenommen haben. Hört da gerne rein, falls ihr das gerade zum ersten Mal hört. Ja, wie du schon angesprochen hast, ja, wird wahrscheinlich Fortuna nicht umhin kommen, mindestens einen von diesen Spielern verkaufen zu müssen im Sommer. Es steht eh ein Riesenumbruch an und ja, laut Presseberichten gibt es halt eben bei diesen dreien Aufstiegsklauseln, die halt eben dann auch dafür sorgen, dass Fortuna da überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie noch mitzuentscheiden, sondern wird das dann halt jeweils zu diesem Zeitpunkt, wenn eben diese Klauseln halt eben gezogen würden, einfach so akzeptieren müssen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kastenmeier geht, ist wahrscheinlich die geringste. Also diese ganzen Zahlen, auf die wir uns jetzt berufen, da berufen wir uns jetzt, glaube ich, größtenteils auf die RP. Andere Medien haben teilweise auch leicht andere Zahlen. Also alles immer mit Vorsicht genießen, ist natürlich jetzt auch alles nur Spekulation. Wir kennen natürlich diese Verträge nicht. Ich glaube, bei Kastenmeier wurde was von einer Aufstiegsklausel von rund 4 Millionen geschrieben. Und dass halt eben Kastenmeier sich das auch eigentlich nur vorstellen könnte, wenn er halt einen Stammplatz in der ersten Liga bekommt. Und danach sieht es ehrlicherweise nicht aus. Deswegen sollten wir uns als Fortuna-Fans darüber wahrscheinlich gerade am allerwenigsten Gedanken machen. Johannes, hast du schon angesprochen, da wurde irgendwas zwischen
Also
5 und 6, glaube ich, kolportiert.
ja,
Das
also
sagt Jan.
das mit Kastenmeier, das ist ja auch irgendwie nur, das glaube ich halt nicht. Wenn da ein Verein
Dass er
kommt und
geht.
halt einfach
Ach so.
das Argument, dass er
Jemand
halt,
Geld
ja,
nicht
natürlich will
weiß.
er halt Erstliga spielen, aber es hat auch letzte, das ist halt, das wird halt jetzt genommen, ja, er hätte das Angebot von Wolfsburg vorliegen,
Ja.
schön und gut, aber dem ist doch auch klar, dass er halt, wenn er noch ein Jahr bei der Fortuna erst so also gute Leistung bringt, dann kann er sich halt noch besser anbieten. Und das ist jetzt da. Und dann kriegt er halt einfach noch mehr Geld. Es ist, finde ich, kein Überzeugungsargument, warum Kastenmeier dann halt nicht geht und warum man sich keine Sorgen machen sollte. Also, ich würde halt als Erstligist, klar, und es sind nicht nur die Erstligisten, sondern auch andere Ligen in Europa, die es gibt, dass der halt auch da auf dem Zettel sein wird. Also, ich finde das nicht so, da braucht man sich keine Sorgen machen, sondern
Ja,
klar kann der
ich
weg
auch
sein.
nicht.
Also sogar sehr wahrscheinlich.
Okay, ja.
Ja, ich hab gerade, also ich habe einfach so rein vom Gefühl her, habe ich nicht den Eindruck, dass das so ist. Einfach weil Kastenmeier halt auch die letzten Jahre schon ähnliche Leistungen gebracht hat wie jetzt und es da halt auch nicht konkreter geworden ist. Also
Ja,
es macht für
aber
mich nicht
nee.
mehr Sinn, Kastenmeier jetzt zu verpflichten, als vor einem oder
Ja,
vor 2 Jahren
klar.
und
Der hat noch mehr gezeigt, was er
Hat sich
kann.
schon
Er hat
stabilisiert, würde
sich
ich auch
total
sagen.
stabilisiert. Der ist halt auf
So
einem hohen
strafbar war er ja
Niveau,
schon, so ist alles
auf
dann
dem man jetzt
immer.
auch von dem man nicht mehr so einfach runterkommt. Natürlich macht das jetzt Sinn. Also, sie so ein Spieler, klar, bei Torhüter Transfer macht, ist halt immer was anderes als, als bei anderen Spielern. Das ist sicher so, weil es eben nur eine Position gibt, auf die er sich dann bewerben kann. Aber der wird älter, der hat drei Kinder. Und wenn dann halt ein Verein kommt, oder weiß ich wie viele, oder mehr, weiß ich nicht, weniger, so die Zahl, die ich im Kopf hatte, ist aber egal, wenn dann ein Verein kommt und sagt, jo, du kriegst so und so viele Millionen Euro auf der Kante, weiß ich nicht, dann würde ich an seiner Stelle schon darüber nachdenken, ob ich mich dafür vielleicht sogar auf die Reservebank setze.
Ja, also mein Eindruck ist, dass er das gerade eher nicht so im Kopf hat. Ich würde eher darauf setzen, dass Carsten Meyer sich darauf konzentriert, dass er halt nächstes Jahr auch eine große Möglichkeit hat, Kapitän bei Fortuna Düsseldorf zu sein und das auch sein wird. Ihr habt natürlich trotzdem recht. So, ich wollte ja auch nicht sagen, dass
Das ist
man, dass
unmöglich.
das unmöglich
Ja,
ist. Ich
aber du
wollte
hast
nur
es halt
sagen,
so abmoderiert, ne?
nee,
Also.
ich hab gesagt, im Vergleich zu den anderen beiden würde ich mir da weniger Sorgen machen. Ich bin ehrlicherweise, also ich würde halt einfach eher denken, dass halt Siebert und Johannes unsicher weg sind. Und gerade weil ich da auch davon ausgehe, dass die sicher wechseln, könnte ich mir halt vorstellen, dass man dann auch von Fortuna-Seite vielleicht nochmal versuchen wird, auf Carsten Meyer einzuwirken, wenn er auch wechseln sollte, dass er das vielleicht nicht machen sollte, damit er halt wirklich nicht alles komplett in sich zusammenfällt. Dass diese Möglichkeit natürlich absolut real ist und gerade eben dadurch, dass es eben diese Ausstiegsklausel gibt, es braucht halt nur einen Verein, der sich da halt in ihn verliebt. Und dann ein Angebot abgibt, das gut genug ist, und dann können wir halt nichts machen, als Fortuna. Absolut klar. Ich bin mir nur einfach unsicher, weil ich glaube, es gibt schon auch einfach noch andere Torhüter in der zweiten Liga, die halt dann jünger sind und deswegen mehr Potenzial versprechen oder halt eben Ersatztorhüter, die Bundesligisten sowieso schon haben oder die da aus der Jugend emporkommen. Ich glaube, man gibt dann doch immer, also ich glaube, dass. Ich weiß nicht so ganz, welche Vereine das sein sollen, die halt Carsten Meyer klar die Nummer 1 anbieten oder eine klare Chance darum. Ne, sondern ich glaube, Carsten Meyer wäre halt dann immer eher jemand, der halt mit einem gestandenen Torwart halt konkurrieren müsste. Und ich glaube, diese Chance
Aber
gibt man dann halt
es gibt ja
häufig
auch nicht nur,
einem Jüngeren.
ja, also ich glaube zwar, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Carsten Meyer ins Ausland geht, aber es gibt halt auch nicht nur die Bundesliga.
Ja, und also wie alt ist er?
28 oder so? Ich gucke mal nach.
Er wird 28 dieses Jahr. Das ist halt noch nicht so alt. Also,
Mit Torwart vor allem.
ja, klar, also wie wir da drehen
Ja,
uns, ne?
wir werden
Aber.
sehen, Leute. Wir werden es jetzt heute Abend nicht klären können. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er bleibt, im Gegensatz zu Johannesson und Siebert, wo ich tatsächlich eher das Gefühl habe, dass die beide weg sind. Allein, weil wir ja immer mit diesem Defizit starten, was wir erstmal ausgleichen müssen. Und es auch einfach beide Spieler sind, glaube ich, die ja, auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich meine, Siebert ist jetzt zurückgekommen, hat jetzt ein Spiel gemacht auf dem Niveau, auf dem er vorher war.
Ja, ansonsten natürlich wie sonst bisher nicht die allerbeste Saison gehabt. Also gerade im Vergleich zur letzten, wo er halt sehr, sehr stark war, wo er, glaube ich, nur geblieben ist, weil er sich dann ja irgendwie noch verletzt hat. Ansonsten hätten sich da wahrscheinlich ja auch schon ganz, ganz andere Vereine letzten Sommer bei ihm gemeldet. Aber eine Sache finde ich bei Jamil Siebert nochmal ganz, ganz wichtig. Also auch da wurde, glaube ich, kolportiert. Irgendwo war was von 4, in anderen Bereichen, glaube ich, von 5 Millionen zu lesen, Aufstiegsklausel. Das vielleicht für den Verbleib von Jamil Siebert gar nicht so entscheidend ist, was für Leistungen er dieses Jahr bei der Fortuna gebracht hat, sondern das viel, viel, viel entscheidender ist, wie Jamil Siebert dieses Jahr im Sommer bei der U21 EM spielen wird. Das ist ein Turnier, wo er bestimmt schon seit langem irgendwie hingeschaut hat, weil das ist, glaube ich, das Turnier, wenn du da Stammspieler bist und wenn du da auf dich aufmerksam machen kannst, so, da werden halt wirklich die großen Deals gemacht, so, das ist ein wirklich riesiges Karrieresprungbrett. Da wird er mit Sicherheit seinen Fokus drauf haben und von daher würde es mich wirklich nicht überraschen, wenn jetzt einfach auch rein vom Fokus her jetzt zum Ende der Saison Jamil Siebert sich wirklich in seinen Leistungen nochmal extrem stabilisiert und wenn er dann halt Stamm spielen sollte in der deutschen Innenverteidigung bei diesem Turnier, dann wird es da Angebote hereinhageln. Also wird er sich da, glaube ich, halt nur das Allerbeste aussuchen. dürfen und ja, wird dem wahrscheinlich dann kaum widerstehen können, was man ihm da anbieten wird. Ein Spieler halt mit dieser Athletik, mit dieser Physis, die er hat, ich glaube, der wird sehr, sehr begehrt sein, wenn das halt eben eintritt, dass er halt da eben gut spielen wird bei der
EM. Nee, das sehe ich, auch da sehe ich es anders. Das hat mit der U21, das hilft sicher, aber ich bin ja naiv und glaube, dass andere Vereine anders scouten als die Fortuna. Und zwar. Und zwar unabhängig von solchen großen Sachen, dass sie halt Spieler und Leute länger im Blick haben. Und für Vereine, das, was da an Summe gefordert wird, das ist ein Spieler mit dem Potenzial von Jamil Siebert. Nicht, was er diese Saison gezeigt hat, sondern was er von seiner Athletik, von dem, was man ihm ansieht und was er letztes Jahr gezeigt hat und was er auch immer, ist das nicht viel Geld. Es gibt Vereine, ja, die können sich das halt leisten, so einen zu holen, als vierten Innenverteidiger und dann guckst du mal, was damit passiert. Du kannst ihn ja noch verleihen. Ne? Also das ist eigentlich ein, wenn du das Geld hast dafür, und es gibt einige Vereine in Deutschland und auch in Europa, die das Geld haben, ist es ein No-Brainer, das zu machen. Den zu holen, sich in den Kader zu holen und dann zu gucken, wie man ihn entwickeln kann. Ja,
also. Die Frage ist natürlich immer trotzdem, ob man das halt machen möchte, ne? Ob man halt vierter Innenverteidiger irgendwo sein will. Also deswegen, es wurde, glaube ich, in dem Artikel in der Rheinischen Post auch geschrieben, dass halt da einige italienische Vereine angefragt haben. Das hat für mich halt irgendwie schon ein bisschen mehr Sinn gemacht, als jetzt irgendwie bei so einem deutschen Verein vierter Innenverteidiger zu sein, dass ich mir da halt wie eher sowas vorstellen könnte, dass er vielleicht dann irgendwie dahin geht, weil ich bin mir dann, also wenn ich, du hast natürlich recht, andere Vereine scouten anders, aber es scouten schon auch viele Vereine wie die Fortuna.
Und, ja, ja, klar.
Es ist halt
die eben, U21 wird helfen.
Ganz, ganz klar so. Ja, ne, weil ich
aber,
einfach da, also speziell deswegen, weil Siebert einfach diese Saison keine gute Saison gespielt hat. Glaube ich, wird halt, wenn er jetzt halt weiter diese Leistung von Münster bestätigen kann und halt eben eine gute EM spielt, dann wird es, glaube ich, einigen Vereinen halt leichter fallen, halt eben mal dieses Geld auszugeben, als wenn du halt jetzt jemanden holst, der halt gerade irgendwie eine Saison lang halt irgendwie nicht so gut gespielt hat. Gerade weil, auch wenn es die U21 EM ist, wird Jamil Siebert dann halt schon 23 sein. So, und das ist natürlich immer noch jung. Aber du kannst halt eben vielleicht dann für dieses Geld halt eben auch wieder jemanden finden, der halt irgendwie nochmal 2-3 Jahre jünger ist und halt ähnliches Potenzial mitbringt.
Ja, das, klar, aber ja, das stimmt so. Du hast recht, mit dem guten U21 ja, wird das noch helfen, aber sagen wir mal, Mainz 05 kommt in die Champions League. Dann wäre ich, würde ich jetzt Mainz 04 sofort so einen Spieler.
Das, was wir heute festgestellt haben.
Ja, dann würde ich halt sofort als Mainz 05 sagen: geil, ein klar. Jahr richtig krass Kohle. Dann kaufst du solche Leute wie Jamil Siebert. Vielleicht kaufen die jetzt nicht Jamil Siebert, aber du kaufst halt Leute, wo du sagst, der hilft uns jetzt in der Champions League, wo wir eh nicht weiterkommen, nicht viel weiter, aber wir haben den halt gut angelegt und können halt den entwickeln für uns. Für das, was wir brauchen als Mainz 05. Und so Vereine oder halt noch höhere Vereine sehe ich da schon als potenzielle Anlaufpunkte für ihn. Also ich gehe davon aus, dass ist ja auch irgendwie komisch, dass wir jetzt so lange darüber diskutieren, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass er weggeht. Es geht ja nur darum, wie, ob es sehr wahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er weggeht.
Oder aus welchen Gründen.
Wie das Scouting zu ihm ausgesehen hat bei dem Verein, wo er dann am Endeffekt landet.
Ja.
Okay, gleiches gilt für Johannesson oder gleiches wollen wir das
jetzt? Ja, Johannesson ist weg. Bei Johannesson soll die Ausstiegsklausel noch ein bisschen höher sein, aber auch nur minimal.
Ja.
Ja, da ist es auch einfach, ne, aus einer emotionalen Sicht ist es einfach kaum vorstellbar, wenn man sich anschaut, wie der halt irgendwie mit dem Verein, mit der Stadt verwachsen ist, dass der geht. Das ist wirklich absolut unvorstellbar. Aber ich glaube, wenn man sich einfach nur die kalten, nackten Fakten anguckt, dann ist es eigentlich unvorstellbar, dass er
bleibt. Ja. Ja.
Auch der geht zum 1:05.
So weiter.
Er kommt besser als Michael Gladbach oder so.
Also wenn alle ins Herzen. Ja, dazu sonst kein weiteres Wort mehr. Vielleicht ist es ja doch falsch. Gerne vielleicht irgendwie doch noch aufsteigen. Vielleicht hilft es ja. Also auch
ja.
Aber ich glaube, ja,
naja,
wir
also
müssen uns da,
ich sag mal,
mit der gleichen Realität abfinden.
Isaac Johannesson ist ein absoluter Sympathieträger, in dieser Saison auch ein absoluter Leistungsträger. Aber also es ist ja jetzt nicht so, dass eine Legende, die uns seit 10 Jahren begleitet, dann plötzlich die Biege macht. Das wollte ich nur noch mal sagen.
Was, also
stimmt
Wodka?
Schon. Okay. Ja, also, genau. Kommen wir zu auslaufenden Verträgen. Wolltest du noch was sagen, Lu? Ja, Verträge laufen aus von Hoffmann, Cello, Gavori, Daniel Bunk und Zimbo Fragezeichen. Wissen wir nicht so ganz genau, ob sich der mittlerweile verlängert hat.
Ja, also wir wollen jetzt auf jeden Fall mal darauf schauen, was da eigentlich im Sommer für einen riesen Umbruch ansteht. Wurde ja jetzt auch von der Vereinsführung mehr oder weniger, glaube ich, durch die Medien durchgestochen, dass man ganz klar auch einen harten Schnitt machen möchte. Und da bietet es sich natürlich an, wenn halt eben schon einige Verträge auslaufen, davon auch einige auslaufen zu lassen, wenn man da vielleicht auch mit dem einen oder anderen ziemlich unzufrieden ist. Ja, ich glaube, bei Daniel Bunk, das Ding kann man vernachlässigen, wenn der es halt irgendwie weiter schaffen sollte, sich überhaupt irgendwie im bezahlten Fußball festzubeißen, wäre das schön. Aber der hat ja wirklich nie eine Rolle spielen können.
Das nicht wirklich, ne?
Ja, Nicola Gavori kann man wohl auch ziemlich sicher sein, dass er gehen wird. Ist, glaube ich, nie so richtig an das rangekommen, was man sich von ihm erhofft hat, als man ihn vor 3,5 Jahren geholt hat. Und außerdem einfach unglaublich verletzungsanfällig. Also es war irgendwie auch, als dann halt vor dem Lautern-Spiel die Nachricht kam, als eh schon alles spitz auf Knopf stand, dass auch Nicola Gavori noch kurzfristig ausfällt, habe ich halt einfach auch schon sehr, sehr hart die Augen verdreht. Ich glaube, da ja, wird man sich wahrscheinlich wirklich irgendwie auch neu orientieren auf der Position, würde ich vermuten. Cello hast du jetzt gerade schon angesprochen, ja. Jan. Ja, ähnlich emotionale Situationen.
Aber hier sind wir ja schon eher in der Legendenregion.
Eben in der Legendenregion. Da ist ja auch eigentlich kaum vorstellbar, dass das irgendwie nochmal in eine positive Richtung kippt. Gerade weil man da irgendwie auch so wenig Informationen hat, die uns wahrscheinlich irgendwie dann ja auch im Detail wirklich gar nicht so viel angehen. Aber es wirkt ja von außen einfach so, als ob der Körper von Marcel Sobotka nicht mehr in der Lage ist, irgendwie langfristig Profifußball zu spielen.
Ja, was natürlich ist, ja. Sehr schmerzhaft.
Das ist eine dieser, eigentlich diese, eine dieser Was-wäre-wenn-Geschichten der Saison.
Ja.
Also, ne? Ist ja. Halt, was wäre, wenn in dieser Saison gewesen mit Marcel Sobotka fit.
Ja.
Ich wüsste auch gerne, wie man mit ihm geplant hat, ob man so mit ihm geplant hat, wie man sich das wünschen würde in der Was-wäre-wenn-Geschichte, die ich hier aufmache. Aber ja, es ist...
Ich meine, also man scheint halt schon irgendwie auf ihn gesetzt zu haben, also selbst jetzt im Winter noch, ne? Also ich meine, dass man sich halt entschieden hat, den Kaderplatz von Noah Mbamba auf der 6 halt nicht neu zu besetzen, zeigt ja deutlich, dass man halt davon ausgegangen ist, dass Sobotka halt irgendwie nochmal wirklich eine tragende Rolle spielen kann. Und dass das jetzt eben nicht der Fall ist, ist auf jeden Fall ziemlich bitter. Und ich glaube, klar, wäre es.
Das weiß ich nicht, ob man das bei der Kaderplanung so sicher sagen kann, dass man so auf ihn gesetzt hat oder ob es einfach so ein wird schon gut gehen war, aber ja.
Ja. Ja, aber gerade weil es halt irgendwie, ne, man hätte wirklich einen, wie gerade schon angesprochen, man hätte einen fitten Sobotka wirklich sehr, sehr gut gebrauchen können, würde ihn auch jetzt gut gebrauchen können. Deswegen wäre natürlich irgendwie das Allerbeste, dass man jetzt irgendwie rausfindet, woran es denn gehapert hat und dass man dieses Problem irgendwie lösen kann und dass vielleicht das halt mit Cello sogar noch verlängert werden kann. Aber das ist einfach im Augenblick, finde ich, ohne da jetzt natürlich Details zu kennen oder es wirkt es einfach nicht realistisch. Deswegen ist eigentlich bei mir, wenn... Ist eigentlich mein Gedanke eher so, dass ich halt hoffe, dass Cello hier nochmal einen schönen Abschied bekommt. Und dann denke ich mir, Cello, der ist ja, glaube ich, aus Gelsenkirchen oder zumindest da aus der Nähe und irgendwie großer Schalke-Fan ja sein Leben lang gewesen. Wenn halt ein Sobotka beim letzten Heimspiel am 33. Spieltag gegen Schalke halt nochmal auf dem Rasen stehen könnte, dann wäre das jetzt im Augenblick halt irgendwie schon mehr, als ich mir ehrlicherweise zu wünschen wage. Von daher, ja, vielleicht wäre das ja irgendwie ganz schön. Und ja, ansonsten kann man natürlich einfach eh nur spekulieren, was da genau los ist. Aber es riecht eher nach einer Trennung. Es
zerreißt einem das Herz.
Ja, aber der muss irgendeinen anständigen Abschied bekommen und nicht irgendwie so ein abgehalftertes Abschiedsspiel 3 Jahre nach Karriereende.
Ja, das Karriereende könnte ja dann schon sehr bald sein, ne?
Ja,
wer weiß. Also man kann natürlich über sehr stark leistungsbezogene Verträge und so, das weiß man aber nicht, ob er das machen möchte oder man weiß ja nicht, wie dann.
Wir wissen ja überhaupt nicht, ob er Fußball spielen kann, will oder.
Ja, und es ist jetzt auch ne? nicht, ja, ja genau, und es ist, wie ihr so sagt, es ist halt seine Entscheidung und die vom Verein und ja, kann das von außen schlecht einschätzen. Schlecht. Sollen wir dann noch über den zukünftigen Schalke 04 Spieler Hoffmann sprechen?
Weil ich wieder jetzt beim S04, ja.
Ja, weil das finde ich ja, ich habe es im Vorgespräch schon angedeutet, für mich ist André Hoffmann, das, was in den letzten Tagen gesprochen worden ist, steht stellvertretend für sehr viel bei der Fortuna, was so Kaderplanung angeht. Also das so durchsickerte, vermutlich halt genauso an die Medien berichtet, dass man quasi nur dann mit André Hoffmann planen würde oder ihm ein neues Angebot vorlegt, wenn man halt aufsteigt, aber nicht in der zweiten Liga quasi mit ihm weiterarbeiten kann aus finanziellen Gründen. Es zeigt die Absurdität, die in der die Fortuna aufgrund von finanziellen Situationen ist, aber halt auch aufgrund von Kaderplanung. Also dass man quasi einen Spieler, der eigentlich sportlich für die erste Liga gar nicht so die beste Wahl wäre, nur dann halten kann, wenn er halt quasi sportlich nicht mehr gebraucht wird, aber halt wenn man ihn eventuell in der zweiten Liga noch brauchen könnte, ihn aber nicht verpflichten will oder weiter verpflichten will, das ist einfach
teuer ist. Also ich meine, es geht ja, glaube ich, wirklich auch vor allem ums Geld. Ne?
Ja.
Also sportlich hat er ja durchaus auch seinen Wert gezeigt diese Saison.
Ja, der hat mich überrascht. Also wir sind auch ein André Hoffmann kritischer Podcast insgesamt, muss man sagen. Aber da fand ich, hat er schon nochmal eine Rolle gespielt, die ich ihm so noch nicht zugetraut hätte. Insgesamt in der Verteidigung, die halt sehr instabil ist und da hat er auch seinen Beitrag zu geleistet. Aber ich finde, irgendwie wird er als Persönlichkeit fand ich ihn sehr angenehm bisher in dieser Saison und auch als sportlich fand ich das durchaus auch gut, was er gezeigt hat. Aber in der ersten Liga ist natürlich Quatsch. Ne? Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Jetzt gibt es halt diese Schalke-Gerüchte. Ja, kann man natürlich als Berater auch irgendwie gut lancieren, um eventuell Druck nochmal auf die Fortuna auszuüben. Who knows, ja, was da diskutiert wird. In der zweiten Liga.
Das glaube ich ja sogar auch von Schalke, glaube ich, sogar schon so halb. Also es klang jetzt schon nicht, nach einer Beratergeschichte, finde ich. Also auch weil Hoffmann, glaube ich, ja auch schon gesagt hat, dass er sich das vorstellen könnte. Es wurde ja weiterhin auch, glaube ich, berichtet von irgendwie Angeboten aus den USA, wo dann aus dem Hoffmann-Camp gesagt wurde, dass das eigentlich fast die wahrscheinlichste Option ist. Weiterhin auch von Angeboten aus der englischen dritten Liga. Also für mich wirkt es auch alles so, dass da halt die Zeichen deutlich auf Trennung stehen und wurde ja auch eigentlich mehr oder weniger auch so kommuniziert, indem halt durch das, was eben Fortuna immer wieder an die Rheinische Post durchgestochen hat. Also würde ich auch davon ausgehen, genau wie du gesagt hast, finde ich auch wirklich krass, dass jetzt eigentlich diese Trennung nach so einer für seine Verhältnisse starken Saison irgendwie stattfindet, auch wo er irgendwie nochmal als Kapitän, finde ich, wirklich Profil gewonnen hat.
Ja.
Also wenn, es ist wahrscheinlich wirklich auch vertretbar, weil ja wahrscheinlich schon hier so jemand wie Hoffmann wirklich einfach sehr, sehr viel Geld verdient, irgendwie als Kapitän, als erfahrener Spieler. Aber ich glaube, wenn du so jemanden abgibst, musst du halt auch, du musst auch sehr, sehr viel Erfahrung irgendwann auch wieder dazu holen, so, ne? Und Führungsstärke irgendwie mehr in die Mannschaft bringen. Und gerade wenn eben auch so ein riesiger Umbruch ansteht, das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für Alofs und Weber. Also bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
Ja, weil auch dieses Jahr im Kader eben das, was halt im Sommer passiert ist, da ist halt die Topspitze weggebrochen, die drei. Engelhardt, Tanaka und Solis. Aber jetzt bricht ja halt auch noch das weg, wo wir glaubten, das könnte eine Grundlage sein, also vor der Saison, warum man eben doch noch oben mitspielen kann.
Ja.
Das tut man ja de facto schon aus Gründen, die auch mit den anderen Vereinen in der Liga zu tun haben. Man muss ihn noch zum fünften Mal wiederholen, aber also ne, man ist immer noch oben dran, ja, also, gehört auch im Vergleich zur Liga sicherlich zu der oberen Drittel, aber das droht ja jetzt auch wegzubrechen.
Aber für mich zählt da noch mit dem Wegbruch ganz klar David Kownacki rein, der ja als Leihspieler noch, also geliehene Spieler verlassen uns, Quateng, Brederode, Kwasigroch und Pečinović, wobei da wird ja auch schon wieder gesprochen, ob, aber ich weiß auch nicht, ob das dann Zeitungsartikel einfach nur so sind, als Denkexperimente, ob Pečinović jetzt doch noch ein Jahr bleibt oder nicht. Naja, aber Kownacki würde ich halt dazu zählen. Und das hieße dann, das wären dann für mich irgendwie als Größen und Stärken im Kader eben Kownacki, Hoffmann, Cello. Das schon mal, das sind drei. Gavori, ja, mal stärker, mal schwächer.
Ist ja für die Breite des Kaders
Zimbo,
wichtig. So, ne?
Ja, Zimbo. Genau. Zimbo wissen wir nicht ganz genau, ob sich der Vertrag jetzt wirklich verlängert hat. Glaube aber schon. So, genau, zurückkommen De Weis, der ja überhaupt nicht spielt und jetzt auch kaum noch im Kader auftaucht.
Ja, also auch da hat man ja, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich gesagt, dass man sich da eigentlich trennen möchte. Wenn Jordi De Weis einen neuen Verein findet, dann wird die Fortuna dem nicht im Wege stehen. Also mit De Weis plant man nicht. Kann natürlich auch noch wieder ganz, ganz anders ausgehen. Vielleicht kommt der hier hin, findet eben keinen neuen Vertrag und bricht dann irgendwie im Trainingslager auf einmal wieder durch.
Ja.
Aber auch da würde ich im Augenblick wirklich nicht mit rechnen. Da stehen, wie gesagt, die Zeichen auf Trennung. Ja, wer ist noch ausgeliehen?
Sima Suso
und King Manu, beide an Rostock. Suso kommt jetzt, glaube ich, ab und zu mal auf ein paar Minuten, wird mal eingewechselt. Also der wird auch eher im erweiterten Kader halt irgendwie sein. King Manu war, glaube ich, sehr lange verletzt, ist dann irgendwie im November reingekommen bei Rostock. Und hat dann irgendwie auch ganz gut gespielt, immer mal jetzt auch, glaube ich, ein paar wirklich gute Spiele gemacht, aber auch mal das ein oder andere schlechte. Dritte Liga, wie gesagt, und halt ist eben auch schon zweimal vom Platz geflogen und das hat halt seine Leihsaison da jetzt ziemlich gehemmt. Trotzdem wäre das jemand, glaube ich, der dann jetzt andere Erfahrungen mitbringen wird als Sima Suso, auf den kann man vielleicht schon etwas stärker bauen, aber halt auch, glaube ich, mitnichten als jemand anderes als in einer anderen Rolle als ein Kaderspieler. Also und das dann auch eher am äußeren Rand, aber immerhin so. Also das ist auch nicht schlecht, halt irgendwie so jemanden dann irgendwie in der Hinterhand zu haben.
Ja, und die Kaderplanung hat in den letzten Jahren immer dazu geführt, dass Spieler, mit denen man nicht gerechnet hat, plötzlich dann zentrale Rollen spielen mussten und diese auch gut ausfüllen konnten.
Ja, das so stimmt. Das ist manchmal auch schon passiert.
Ja. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, mittlerweile ist das halt eben nicht mehr so. Also die Chancen, da jetzt halt reinzubrechen, wären jetzt über die letzten Wochen wirklich da gewesen. Und ich meine, allein, dass man das halt irgendwie da halt Bindemann sein Debüt gegeben hat, dessen Leistungen das, glaube ich, eigentlich nicht so hergegeben haben. Also das hatte man, glaube ich, nicht geplant anstelle von Fortuna, dass man halt
aber
überzeugt in der zweiten Mannschaft.
Ja, aber das sind genau die Leute wie Fernandes Neto.
Wie hieß er also denn noch? King Manu und so waren halt verliehen, ne? Die konnten nicht durchbrechen jetzt. Das ist natürlich, wenn die da gewesen wären, Aufstieg, eben Freunde.
Aber es ist, da muss man ja fast drauf hoffen, also weil also dass Sima Suso und King Manu irgendwie kurz vor dem Durchbruch stehen, also weil ansonsten wird das ein XXL-Umbruch, wo mir Böses schwant für die nächste Saison.
Also ich habe mir mal, wir können gleich noch über die eine Person sprechen, die ja schon zur Fortuna gerüchtet wird. Aber ich habe mir mal aus Spaß aus den meiner Meinung nach verbleibenden Spielern, die jetzt relevante Rollen gespielt haben in den letzten in der letzten Saison so eine Startelf gebastelt. Ja. Das geht ziemlich genau auf. Wir haben sogar auf rechts außen haben wir sogar ein Überangebot, wenn man Dani Schmidt auch als rechts außen betiteln möchte, wahlweise auf der 10 das Überangebot. Das heißt, wir haben einen Joker quasi, ja. Aber haben sonst eine Viererkette, also haben Kastenmeier im Tor, haben eine Viererkette aus Emma, Haier, Oberdorf und Lundahl, haben dann eine Doppel-6 aus Zimbo und Haag, haben dann den Zehner Schinter, wo natürlich auch Danny Schmidt spielen könnte, auf links Rossmann, auf rechts Jona Niemitz und im Sturm Vincent Vermey. Das ist eine Startelf aus in dieser Saison für die Fortuna relevant gewesenen Spielern.
Ja, und natürlich jetzt alles unter der Maßgabe, dass die Ausstiegsklausel von Kastenmeier nicht gezogen wird und wie eben besprochen, Siebert und Johannesson eben den Verein verlassen sollten. Natürlich gibt es eben auch, du hast es gerade eben schon angesprochen, Moritz, immer noch diese, noch die Leihspieler, wo auch nicht so 100% klar ist, was da passieren wird. Auf der Ersatztorwartposition wird man bestimmt was machen, quasi auch wird da gehen. Bei Quarteng hat man schon gesagt, dass es da nicht weitergehen wird.
Von Brederode kann man sich nicht vorstellen.
Sehr, sehr unwahrscheinlich, aber mein Gott, who knows. Aber kann man, glaube ich, auch einfach sicher sein, dass es vorbei ist. Bei Pejcinovic haben wir jetzt auch noch mal extra angesprochen. Der hat sich in der Länderspielpause eine schwere Verletzung zugezogen und wird diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen, so wie es aussieht. Vorher hatte Wolfsburg schon kommuniziert, dass man ganz, ganz klar mit ihm plant. In der nächsten Saison, jetzt hat Alofs, glaube ich, gesagt, dass eben durch diese Verletzung ja vielleicht nochmal ein Fenster aufgehen könnte.
Ja.
Weil Pejcinovic da in seinem Prozess zurückgeworfen ist, glaube ich ehrlicherweise nicht so richtig dran. Es machten jetzt irgendwie auch schon die ein oder anderen Bilder, gingen jetzt irgendwie auch schon umher, dass Pejcinovic in seinen sozialen Medien sein Profilbild geändert hat und da jetzt wieder ein Wolfsburg-Trikot trägt. Also ich glaube, im Kopf ist Pejcinovic auf jeden Fall nicht mehr unbedingt bei der Fortuna. Auch das kann sich natürlich nochmal ändern, aber eher auch Tendenz nein. Und
scouting-technisch ist er doppelt attraktiv. Man kennt ihn schon, er ist schon bei Fortuna und er ist verletzt.
Und von Wolfsburg.
Also es sind ja wirklich, sprechen nur Sachen für. Nein, ist natürlich
sportlich. Ich rechne ganz fest mit ihm.
Ja, gut.
Ja, rechnen wir denn auch ganz fest mit David Kownacki, weil das ist wirklich eine Krux, man muss ja auch da ganz klar sagen.
3,5 Millionen.
2,5 Millionen, glaube ich.
Ich glaube 3,5.
Absolut unverzichtbar. Ich glaube, es ist uns allen völlig klar. Es ist eigentlich, also wie den Optimismus zu haben, dass halt Alofs und Weber einen Stürmer finden, der ihn ersetzen kann. Denn haben wahrscheinlich bei der Fortuna nicht viele. Deswegen muss man Kownacki eigentlich behalten. Auch gerade, weil er halt eben so viel für die Mannschaft arbeitet, weil er so treffsicher ist. Und es ist einfach finanziell nicht darstellbar.
Naja, aber warte.
Johannes von Verkaufs und ein bisschen Handel.
Moment. Also, diese feste Ablösesumme ist ja egal.
Ja,
das kannst du, egal. Hast du recht. Kannst du weglassen.
Kannst du verhandeln, wie du willst.
Ja. Kannst du verhandeln, wie du willst, weil Werder Bremen will ihn nicht wieder haben. Da kommt es drauf an, ob andere Vereine an ihm Interesse haben. Wenn Werder Bremen diese irgendjemanden findet, der ihm noch mehr Geld gibt oder überhaupt Geld gibt, dann werden die sagen, so, dann gehst du halt dahin. Wenn es keine, ich kann mir das schlecht vorstellen. Ne? Also ich glaube schon, dass es Vereine gibt, die halt ein paar Euros auf den Tisch legen würden, weil er nicht so schlecht war die Saison. Aber sagen wir mal, das trifft sich nicht, dann geht es eigentlich nur darum, dass der Vertrag in Bremen aufgelöst wird und er hier, aber allein das halte ich schon auch für unrealistisch, ja, weil das natürlich auch irgendwie mit Geldern einhergeht, mit Gehältern, Handgeldern, die Fortuna auch nicht so zahlen kann, aber die Ablösung ist erstmal egal.
Ja, also die könnten, die müssten, ich bin mir relativ sicher, dass Bremen den schon auch verkauft kriegt. Also genau, glaube ich auch. Man da auch.
Die Frage ist aber auch, der Spieler muss natürlich auch mitmachen, so, ne?
Ja,
also,
ja.
Man muss natürlich auch irgendwie, ne, ich meine, der hat jetzt ja schon auch zwei, drei Mal, das ist natürlich immer die Frage, wie ernst man das nehmen soll, aber natürlich jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Mal gesagt, dass er unbedingt bleiben will, wie wichtig das irgendwie ist, nach Düsseldorf zurückgekommen zu sein, an einem Ort, wo sich die Familie wohlfühlt, wo seine Kinder, Kind, sich irgendwie in Schule, Kindergarten, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber halt irgendwie sehr, sehr wohlfühlen, dass er auf keinen Fall nochmal umziehen will. Aber eben auch ein Spieler, der, glaube ich, an wenig Orten außerhalb von Düsseldorf irgendwie bisher wirklich gut funktioniert hat. Auch wenn er hier ja auch lange Jahre nicht die allerbeste Leistung gebracht hat. Aber wenn er mal irgendwo überzeugt hat, dann ist es halt eben hier gewesen. Und vielleicht ist es dann auch einfach an dem Punkt seiner Karriere dann auch einfach mal wichtig, sich irgendwo wohlzufühlen. Also halte ich auch für nicht ausgeschlossen. Aber das wäre man halt eben schon als Fortuna Düsseldorf diese, ob es jetzt 2,5, ob es jetzt 3,5 Millionen gewesen sind, in so einen Vertrag reinverhandelt und Kognacki dann so eine Saison spielt, wie er hier halt spielt, wo er halt in einer Mannschaft, wo es halt offensiv nicht gut läuft, dann doch relativ treffsicher ist, viel arbeitet fürs Team, also eigentlich voll einschlägt. Und wenn man dann sagt, ja gut, der Spieler ist bei uns voll eingeschlagen, wir wollen den unbedingt haben, möchten aber nicht die Summe zahlen, die wir halt vorher mit euch verhandelt haben, ist das, glaube ich, auf jeden Fall nicht die allerbeste Verhandlungsposition. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das, so wie wir das ja für so unglaublich viele Personalien erwarten, halt auch eine Sache wird, die sich halt bis tief in den August hineinziehen wird. Was aber natürlich eben genau das ist, was du halt eigentlich nicht haben willst, wenn es halt um einen Umbruch geht. Weil es geht ja darum, dass du halt erstens, wenn du schon so einen Klassenumbruch hast, dass du halt früh eine Stabilität schaffen kannst, dass du im Trainingslager überhaupt irgendwas einüben kannst. Und es geht halt eben auch Mitte Juli halt los. So. Und dann musst du halt nicht nur einen Kader zusammen haben, weil dann musst du ja im besten Fall auch irgendwie schon eine Spielidee entwickelt haben. Und nicht zuletzt deswegen, aufgrund des Umbruchs, aber eben auch, weil diese Saison sich ja auch gar nicht so viel jetzt großartig entwickelt hat, hast du eben nicht wahnsinnig viel, auf dem du aufbauen kannst.
Und das ist die entscheidende Sache.
Für Klaus Allofs geht es noch nicht Mitte Juli los.
Da ist erstmal Urlaub, meinst du?
Nein, für Klaus Allofs steigt die Fortuna noch auf.
So.
Der hat jetzt auch gedauert für mich.
Ich glaube, das Entscheidende, darauf weißt du jetzt am Ende, wir haben jetzt sehr viel Zeit darüber geredet, halt über einzelne Figuren, ob die jetzt bleiben können oder nicht, David Kownacki und so weiter und so fort. Das ist aber nicht die entscheidende Debatte. Die entscheidende Frage ist, und da ist halt ganz gut, was du, Moritz, gemacht hast, halt mal aufzuzeigen, wer ist eigentlich nächste Saison relativ sicher da und wer nicht. Glauben, nach all dem, was wir in den letzten Jahren zu Klaus Allofs gesagt haben hier im Podcast, ob wir damit immer recht hatten oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sagen wir mal, wir hatten nur ein bisschen recht vielleicht. Dann muss man ja wir als Podcast konstatieren, das Ergebnis wird jetzt niemanden überraschen, dass natürlich die sportliche Leitung unter Klaus Allofs schlechtmöglichst darauf vorbereitet ist, in den nächsten Wochen einen breiten Kader für die nächste Zweitligasaison zusammenzustellen, den man dann Ende August, Anfang September, wenn halt das Fenster sich schließt, dann noch punktuell verstärken kann. Mit diesen ganzen Opportunitätstransfers, die halt Allofs ja gerne macht und die ja auch mit Johannesson und so weiter und so fort auch funktioniert haben. Ja, das will man ja auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es müsste jetzt sehr viele Spieler für eine Breite verpflichtet werden. Und eine solche Kaderplanung in einer solchen Größenordnung mit viel Vorarbeit, es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn das vernünftig läuft. Ich hoffe natürlich darauf, aber nach all dem, was wir wissen, muss man sehr, 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 sehr große Bedenken haben, meines Erachtens. Ich glaube, ihr seid da, da haben wir jetzt keine Gegenstimme, glaube ich.
Also ich bin da wirklich sehr, 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 sehr bei dir, Jan, leider. Weil das muss passieren und es macht mir Angst. Also wir brauchen diese Spieler. Wir brauchen wirklich einen viel breiteren Kader und dann noch drei Spitzenspieler, meinetwegen. Okay, so, um den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Aber um in der zweiten Bundesliga bestehen zu können, ja, fehlen da wirklich sehr viele Spieler jetzt gerade.
Ich bin schon sehr, ich habe vor meinem inneren Auge schon die Folge, wo wir über das Fortuna für alle Spiel im Abstiegskampf der zweiten Liga reden und wie der Zuspruch der Zuschauer ist.
Ich habe eher die Folge vor Augen, wo wir natürlich Klaus Allofs Abbitte leisten müssen, weil er es hingekriegt hat.
Irgendwann in den 6 Jahren muss das doch mal passieren.
Naja, man muss halt festhalten, dass halt Allofs immer auch Umbrüche hatte, ja, aber das waren halt Umbrüche, die halt funktionieren konnten und ja auch, da kann man ja auch drüber diskutieren, wie gut haben die eigentlich funktioniert, weil er halt immer auf einer breiten Stabilität aufbauen konnte. Gewisse Kernspieler waren halt immer noch da. Matthias Zimmermann vor allem, über den wir viel zu wenig gesprochen haben, ja. Das ist der zentrale Spieler der letzten 10 Jahre bei der Fortuna. Ja, 5. 5 Jahre. Okay, ja. Bei den letzten 5 Jahren. Aber er ist der zentrale Spieler, der war halt immer da. Carsten Meyer war dann da. Ja, es gab halt immer einen Kern, der da war. Und der wird jetzt auch einfach wegbrechen. Und er kann halt nicht mehr so einfach halt die Spitze abschöpfen und austauschen und da halt mal Glück, mal Pech haben. Dieses Jahr Pech, letztes Jahr Glück, ne? Und das wechselt sich ja immer so ein bisschen ab. Sondern es muss es eine breite. Und du kann, natürlich wird er irgendwelche Spieler werden die schon verpflichten, ja, das glaube ich schon. Aber du musst halt einfach Leute ersetzen, die jahrelang das Spiel der Fortuna mitgeprägt haben. Im Guten wie im Schlechten. Und das wird schon echt ein Ding.
Das wird schon eine harte Nummer.
Und das in der finanziellen Situation, das muss man ja auch sagen. Man hat in den letzten Jahren einfach, obwohl man ja lange anders behauptet hat, ja einfach Kohle rausgehauen. Ja, in diesen, diese ganzen Transferstrategie von Allofs, das haben wir auch schon alles gesagt, das muss man hier nochmal sagen, war teuer. Johannesson kriegt natürlich viel Geld, weil er halt in fucking Kopenhagen auch viel Geld bekommen hat. Zollers hat viel Geld bekommen, weil er halt aus England kommt, wo alle viel Geld bekommen. Ja, das ist relativ teuer gewesen und die Kohle ist jetzt nicht mehr da. Die hat man einfach jetzt nicht mehr, weil man halt einfach nicht komplett über die eigenen Verhältnisse gelebt hat, aber schon so ein bisschen an der Kante. Und dieses Festgeldkonto, Arndt Hovemann, ja, ist halt einfach nicht da. Das ist nicht da. Man hat das Geld nicht, man muss Spieler verkaufen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Da muss man clever sein. Andere Vereine können das ja auch. Ne? Es geht. Ja.
Außer man steigt noch auf.
Da kann man auch andere Hoffmann verpflichten. Noch.
Ja, aber diese Möglichkeit, dass man halt irgendwie ähnlich, also man will ja gar nicht auf demselben Niveau, aber dass man zumindest ähnlich effizient agieren könnte auf dem Transfermarkt, wie andere Vereine, wie, weiß ich nicht, die Elversberg, die Paderborns, die Magdeburgs, diese Gewissheit, die haben wir, glaube ich, nicht. Und das ist einfach auch, das ist sehr, sehr schwer, sich nicht einzureden, dass wir da gut aufgestellt sind, weil dass wir da halt irgendwie dem gewachsen sind, da jetzt halt das Konzept einfach ein bisschen umzustellen. Weil du brauchst jetzt wirklich, du brauchst jetzt halt ein neues, tragendes Konzept, das du jetzt halt entwerfen musst und das du jetzt halt innerhalb von wenigen Wochen, Monaten halt umsetzen musst, bevor die neue Saison losgeht. Ja. Und ja, ihr habt eure Bedenken geäußert. Da sind wir, glaube ich, alle am selben Punkt und da sind wir alle Fortuna-Fans, glaube ich, auch an einem ähnlichen Punkt, dass wir da wirklich Bedenken haben.
Ja, das weiß ich halt nicht. Ne? Also man muss natürlich sagen, so wie wir an diesem Punkt jetzt diskutieren, das folgt natürlich einer gewissen Logik, die wir uns selber auch geschaffen haben. Das basiert natürlich auf einer Analyse von Allofs so, die, ne? Da sind wir aber schon sehr, manchmal sehr eng geführt, ja. Also wir sind da auf einer Meinung und sehr kritisch. Und unserer Analyse folgend sind wir jetzt in einer Situation, wo wir uns das schneller vorstellen können. Aber es gibt natürlich auch eventuell andere Dinge, die wir nicht so wahrgenommen haben, vielleicht nicht so stark gewichtet haben, was zu einem anderen Ergebnis führen kann. Ne? Also wir sind quasi prädestiniert dafür, dass wir jetzt hier stehen und sagen, oh mein Gott. Weil es halt einfach die letzten Jahre unter Allofs immer, es passt uns einfach sehr, sehr gut in unser Konzept rein, dass wir jetzt hier stehen. Und es ist, ich glaube auch, dass wir recht haben, unsere Analyse und andere halt irgendwie nicht. Aber uns fehlt natürlich hier auch ein bisschen die Gegenstimme.
Es gibt ja eben auch nicht nur Klaus Allof, sondern es gibt schon auch Christian Weber, der, glaube ich, jetzt schon auch einfach bei den Entscheidungen und bei der Konzeption immer stärker eingebunden wird und auf dessen Konto ja, glaube ich, dann schon auch der ein oder andere Transfer halt gehen, die dann halt irgendwie mehr, die dann irgendwie etwas kostengünstiger sind, die halt irgendwie aus anderen Ligen kommen. Und ich glaube, die beiden zusammen werden uns dann ja vielleicht doch irgendwie dann das ein oder andere Mal irgendwie relativ positiv überraschen können. Und
wir hoffen, dass wir uns ja auch dieses Mal ein bisschen schneller wieder bei euch, die ihr hoffentlich immer noch an den Geräten uns zuhört, ein bisschen schneller uns wieder zu Wort melden, nämlich bereits nächste Woche. Das wäre sehr schön. Und wer weiß, ob wir dann nicht für all unser sarkastisches Getue hier schon längst wieder bestraft worden sind, weil diese zweite Liga so unberechenbar ist und wir plötzlich doch den großen Plan von Klaus Allof sehen, der ja den Bundesliga-Aufstieg vielleicht mit beinhaltet.
So sieht's aus. Nicht wahr?
So sieht's aus.
Dann binden wir jetzt ein Schleifchen drum um die 2 Stunden und sagen gute Nacht.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao. Ciao.